Einstimmen müssen sozusagen.
Eins, Karaoke Disco.
Karaoke Disco. Ob wir die Disco sind, ach, ist eine schöne Frage. Läuft jetzt hier gleich Disco?
So ist das auch gut zu ertragen in der Taverne. Man hört quasi nur noch bekannte Stimmen.
Hintergrund-Disco.
Hintergrund-Disco.
Da kommt ein Bier, Erik.
Disco, Disco. Ja. Efaristo. So. Willkommen im Casino St. Pauli.
In der Karaoke-Bar.
Oh Gott. Du schießt ja gleich zum Anfang den Vogel ab. Oh, dabei wollten wir gar nicht über Twitter reden.
Casino.
Casino, Taverna, Placa. Also herzlich willkommen alle, die uns zuhören. Wir sind an einem Dienstag, also ihr hört uns am Donnerstag.
Oder später.
Da kann ich, oder später oder irgendwann, also 50% von euch hören heute Donnerstag, die anderen später. Dabei ist heute Dienstag. Und zwar der Dienstag nach dem ersten Auswärtsspiel und vor dem ersten Heimspiel. Also mittendrin Dienstag quasi, Hashtag mittendrin Dienstag. Ich bin hier in der Taverna Placa mit Willi und mit Tobi. Herzlich willkommen.
Moin, moin.
In unserem Ohrenraum.
Moin.
Der heute in einer pickepackevollen Taverne ist. Also ihr hört ab und an mal die Taverne und die Leute um uns rum.
Ich hatte kurzzeitig mal überlegt, den Vorschlag zu machen, ob wir nicht in den Keller gehen. Da haben wir auch schon mal aufgenommen.
Auf Toilette hier oder was?
Nee, die Toilette ist separat. Das heißt wie ein Bozen auf Campingplatz. Tatsächlich gibt es hier einen Raum, wo dann auch noch so ein Billardtisch steht, glaube ich, und ein Kickertisch und wo auch Feiern stattfinden. Und da haben wir mal aufgenommen, als es hier oben so voll war.
Früher wurden da kommunistische Umsturzpläne in der Schanze geschmiedet.
Wie früher, jeden Montag
hier,
immer noch.
Oder Sonntagabend,
glaube ich, oder irgendwie sowas.
Ach ja.
Ich ergreife mal die Chance und sage noch herzlich willkommen auch Erik, denn du bist heute Abend unser Host.
Yeah.
Wie sonst auch.
Genau, das sagst du nämlich immer gar nicht, ne?
Doch, du die letzten Male schon.
Seit wir hat sich's angewöhnt.
Seit wir aufgenommen haben und Tobi gesagt hat.
Bist du meine Mutter oder was?
Deine Mutter hat angerufen vorher und gesagt, ich möchte dich bitte Tobias nennen.
Aber nur, wenn du böse bist.
Ja.
Zur Mahnung.
Ja. Als wir aufgenommen haben das erste Mal, hatte Tobi gesagt, sag mal, du stellst dich gar nicht vor, oder? Da habe ich gesagt, ja stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, haben wir erledigt bis vorgestellt.
Sehr gut.
Bis vorgestellt.
Und das letzte Mal war auch jetzt mit ganz viel Alkohol, habe ich gehört. Da war ich gar nicht dabei.
Also die Hidden Tracks von unserer letzten Aufnahme, das ist wirklich gut im Giftschrank versteckt. Weil
Erik und ich, möchte ich mal irgendwann.
Ich war ja nüchtern. Also als wir aufgenommen haben, war ich nüchtern. Ich habe zwei alkoholfreie Biere getrunken.
Du wolltest sogar noch nach Hause fahren.
Und ich wollte noch mit dem Auto nach Hause fahren. Und dann war aber das Paderborn-Spiel. Wir waren im Clubheim und ich habe zum ersten Mal im Clubheim ein Auswärtsspiel geguckt. Sehr, sehr empfehlenswert. Und dann ist das einfach eskaliert. Dann gab es den ersten Torschnaps und wir haben jetzt 2-0 gewonnen oder 3-0 oder was?
Gute Frage. Es gab auf jeden Fall drei Schnäpse. Wahrscheinlich auch beim Gegentor der andere.
Nach dem ersten Schnaps ist bei mir so ein bisschen die Hemmschwelle gesunken und die am Nachbartisch, also das waren ja die da gearbeitet haben, die haben frei gehabt und haben sich dann da getroffen und hatten den Tisch reserviert und hatten dann eine Flasche Wein da stehen. Da dachte ich, ach, eine Flasche Wein mit mir, Erik, kriegen könnte man ja machen. Am Ende des Abends waren es 4 oder 5 Flaschen Wein und ein paar Schnäpse.
Oha. Ich glaube, der Tisch hat auch irgendwann angefangen, auf unseren Zettel zu bestellen.
mir war nicht ganz gut am nächsten Tag.
Okay. Und es war ein Werktag wahrscheinlich.
Und die Aufnahmen vom, das war Samstag, glaube ich, oder Freitag oder Samstag?
War Wochenende.
Ja, klar. Man konnte ausschlafen. Aber wir haben halt nach dem Spiel noch aufgenommen und auch noch andere Leute mit reinbezogen. Und es geht nicht. Also man kann es nicht veröffentlichen. Nicht guten Gewissens. Wir benutzen das gegenseitig als Druckmittel.
Habt ihr beide aufgenommen sozusagen? Oder?
Es gab nur die eine Aufnahme, aber die ist so ein bisschen so geraten, also nicht das inhaltlich, aber von der Verständlichkeit der Menschen irgendwann wird die Socke im Mund einfach zu groß, um verständlich zu sein.
Wir konnten uns kaum noch artikulieren.
Ich glaube auch.
Das war ja dieses unglaubliche Spiel. Das war die beste erste Halbzeit, die ich jemals vom FC St. Pauli gesehen habe. Da auswärts in Paderborn. Was haben die da für ein geiles Spiel gemacht? Das war unfassbar. ich glaube, das war der 6. Sieg in Folge oder 7. oder so.
Ja.
Das war diese Serie und boah, ich war völlig fertig.
Dann war das ja wahrscheinlich irgendwann im Februar, März oder so.
Ja, es war frisch.
April.
Sowas, ja.
Weiß nicht. Könnten wir ja nachgucken. Können wir googeln.
Das war auf jeden Fall frisch.
Können wir mal googeln.
Das könnt ihr jetzt mal googeln, während wir so ein bisschen den Raum abstecken. Willi und Tobi sind das erste Mal zusammen in dem berühmten Ohrenraum des St. Pauli Pop Podcast. Aber wir kennen uns von der Nordtribüne schon.
Genau. Da haben wir uns auch schon getroffen.
In der zugigen Ecke waren wir schon mal zusammen. Ja.
Genau, stimmt. In der berühmten zugigen Ecke, wo früher mal so eine kleine Hütte stand von reichen Leuten, die eine Agentur haben und eine kleine Bimmelbahn betrieben haben, auf der Currywürste
auf
im
der
Kreis
Ecke war
gefahren
auch, war doch auch dieses, die Kurve, da war doch auch diese besagte, haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten, Leipzig-Ecke sozusagen beim Auswärtsspiel. Da war noch eine Holztribüne, glaube ich.
Da war eine Holztribüne, wo sie uns Luftküsschen
zugeworfen haben.
Ja, aber also das Häuschen war doch auf der Gegengrade, oder?
Nee, das Häuschen
an
war,
der Ecke,
glaube ich, die,
Gegengrade
an der Ecke
Nord.
War an der Gegengrade.
Da, wo jetzt die zugige Ecke steht.
Ja, genau, ja, die Ecke selber, da war dann die Gegnerkurve. Zumindest bei einem Leipzig-Spiel kann ich mich noch gut erinnern. Das war auf jeden Fall, war da diese Holzplanken-Ecke der Leipzig-Fans. Das war ja auch ein guter Gegner. Ich glaube, wir haben alle Spiele gegen die gewonnen.
Stimmt.
Kann das nicht sein?
1-0
auswärts, 1-0 genau. Zu Hause.
Leipzig hat nur 2 Spiele in dieser Saison verloren. Beide gegen den FC St. Pauli 1-0. Also im Grunde genommen ist dieser Verein Champions League reif.
Wahrscheinlich ist Halstenberg deshalb dahin gewechselt. Und jetzt hat er endlich gemerkt, ist doch nichts, ich gehe nach Hannover. Ich meine, es ist nicht viel besser als Leipzig, aber verstehe ich auch nicht.
Er ist ja Hannoveraner, glaube ich, ne? Oder ist zumindest sein Ausbildungsverein.
Der ist da aufgewachsen, ne?
Und irgendwie gehört das zum guten Ton, haben wir sagen lassen. Also ein Herr Stindl macht das in einer ähnlichen Art und Weise beim KSC.
Aber das ist doch zum ersten Mal so. Das war doch früher nicht so, dass die Leute zu ihren Ausbildungsvereinen zurückgegangen sind. Also Alex Meyer, okay. Aber sonst?
Naja, also wie heißt Guido Burgstaller?
Ja, der kommt aber, glaube ich, nicht davon. Wo ist er jetzt? Rapid? Nee, wo ist er?
Bei welchem? Austria.
Austria.
Oder?
Und das Torschützenkönig hast du gepostet heute, ne?
Ja.
Oder hast du in die Runde
Torschützenkönig
geschickt?
Der österreichischen ersten Liga 22-23. Und Tore dabei, wo du denkst, alter Schwede,
das war
die kann nur Burgstaller.
Guido Burgstaller, ja.
Ja.
Der Burgstaller Guido. Den wir ja auch alle ein bisschen vermissen. Oh, endlich habe ich jemanden, der
sich mit den Knöpfen auskennt.
Der auch ein bisschen rumfummelt an den Knöpfen und nicht, dass ich das immer mache.
Ich wollte schon immer mal an dir rumfummeln.
Ja, jetzt hast du es fast geschafft. Also ist schon mal an meinem Knopf angelangt.
Das ist schon nicht das heißt, welcher verlorene Sohn, also Alex Meyer, geht nach seiner ruhmreichen Karriere zu uns zurück?
Na, eigentlich hatten wir Max Kruse vorgesehen für diese Rolle.
Dafür ist er anscheinend noch zu jung, weil der will ja mit Paderborn noch
sein
aufsteigen.
Auftaktspiel in Paderborn hat auch super geklappt, würde ich sagen.
Aber auch wieder diese rote Karte. Ich hatte ja noch so eine Redewendung heute beim Fahrradfahren, beim Sport, habe ich gedacht, die schönste Redewendung, die mir zum HSV eingefallen ist mit der roten Karte, war rote Karte, Blendgranate. Also im Sinne von, dass die rote Karte dazu geführt hat, dass natürlich dieser HSV-Sieg stattgefunden hat und der jetzt vielleicht die Fans so blendet, dass gesagt wird, oh, jetzt werden wir doch haushoch Meister und steigen doch auf. Und in Wirklichkeit kommt dann doch alles ganz anders.
Also ehrlich gesagt beneide ich den HSV ja um seine Amplitude. Ne? Also die Sinuskurve ist ja riesig und wird auch riesig sein. Meine Saisonprognose für den HSV werde ich nicht einkassieren, genau aus dem Grund. Und werde sagen, bei einer Mannschaft, die ein bisschen defensiver eingestellt ist, verlieren sie sang- und klanglos 2-0. Und dann ist die Sinuskurve wieder ganz unten angelangt.
Naja, also
aber wir schaffen diese Kurven ja nicht mehr.
Also fußballerisch muss man sagen, wird der HSV offensiv auf jeden Fall, war da schon sensationell, was da geboten wurde. Aber die Achillesferse ist ja die Verteidigung. Aber wir sind ja nicht hier im Casino Placker, um über den HSV zu sprechen.
Aber tatsächlich passiert uns das jedes Mal, ne? Dass wir beim HSV anfangen.
Ich darf auch gar nicht über den HSV sprechen. Mein Kumpel Christian sagt, dass ich den immer verfluche, weil ich immer sage, ja, die steigen garantiert auf, oder ich sage, nee, die steigen garantiert nicht auf, und dann steigen sie halt nicht auf und ich bin schuld. Egal, was ich gesagt habe übrigens.
Echt?
Ich denke, wenn das so einfach wäre, dann würde ich das ja machen.
Dann würdest du gar nichts mehr sagen und dann steigen sie plötzlich auf.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt. Aber es ist schon wieder zu spät. Ne? Du hast wahrscheinlich schon irgendwann zwischendurch wieder gesagt, dass sie jetzt aufsteigen und damit liegt der Fluch wieder
auf der Mannschaft. Ich sag nichts mehr über den HSV, außer dass wir auf Platz 1 landen am Ende der Saison. Schalke auf Platz 2 und Düsseldorf auf Platz 3, aber ich sag nichts über den HSV.
Ach guck mal, das sind meine ersten drei. Sowas.
Stimmt, habe ich gehört, war ich mit einverstanden.
Ja, da habe ich jetzt auch gedacht, das passt.
Welche waren denn meine drei? Also Fürth, Schalke,
Paderborn
und Fürth, genau.
Und Bochum.
Bochum steigt nochmal während der Saison kurz ab.
Wird die Lizenz entzogen wegen zu schlechten Fußballs.
Boah, das ist gemein.
Weil sie 25 Spiele kein Tor geschossen haben.
Das glaube ich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Aber wir wollten ja jetzt nicht vom HSV zu Bochum, ne?
Nein, wollten wir nicht. Wir wollten von den blau-weißen Farben weg.
Casino, du hast das Thema schon angesprochen. Unser
Casino ist ja der
eine. Fangen wir gleich mit dem Thema an.
In die Vollen.
Mit dem Skandal, der eigentlich gar kein Skandal ist, finde ich zumindest.
Ein typischer St. Pauli-Skandal, oder?
Ja, es ist...
Also Führungsskandal.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, der FC St. Pauli hat einen neuen Sponsor in der zweithöchsten Kategorie, Kapitän. Kapitän, ich weiß gar nicht, was ein Kapitän kriegt. Ein Kapitän kriegt bestimmt eine Loge und eine Bandenwerbung. Und dafür kriegen wir einen exklusiven Roulette-Tisch in der Spielbank Hamburg, wo wir immer mal hingehen können und mal uns die Zigarren, die Davidoffs mit dem 100er anzünden.
Ja, da geht doch hier
in der Lounge, ne?
Also was wir da mal ausprobieren könnten, wäre hingehen und gucken, wie sehr sie sich dann tatsächlich gegen Spielsucht einsetzen. Denn also, wir haben uns ja gerade von dem vorherigen Werbepartner verabschiedet. bwin war unser Werbepartner und das ist halt ein Online-Wettanbieter. Und da haben uns jetzt mit der Ansage von verabschiedet zu sagen, wir wollen das nicht weiter unterstützen, weil Wettsucht ist gefährlich. So.
Und der Vertrag lief noch bis 24, habe ich mir sagen lassen.
Und dann kommt als nächstes das ist schon irgendwie ein Treppenwitz wieder mal so.
Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne. Und das Schöne ist auch, dass der FC St. Pauli es nicht hinbekommt, auch nur eine irgendwie geartete Erklärung oder zu versuchen, da nochmal einen Twist reinzukriegen oder einen Dreh oder einen Sinn, sondern vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass in der Presseerklärung über die Nichtverlängerung des Vertrages oder zumindest des Absterbenlassen des Vertrages mit bwin, da wurde in der Pressemitteilung noch Oke zitiert. In der Pressemitteilung jetzt mit der Spielbank Hamburg wurde irgendein Typ, den keiner kennt, aus dem Vermarktungsbüro
Müllerntor. Ich finde es trotzdem sehr St. Pauliesk, dass wir in der, nicht Pressemitteilung, sondern im Artikel auf fcst.pauli.com durchaus betonen, dass wir das machen, weil die Spielbank Hamburg, dass die sich sehr, sehr stark gegen Spielsucht einsetzen. Also das wird ja erwähnt.
Ja, Spielsüchtige kommen da nicht rein, weil das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder, die tragen nur Flieger Seidenblousons und keine Krawatte. Und du musst ja
also
eine Krawatte
tragen. Also sehen so aus
tragen.
Wie Max Kruse.
Die sehen aus wie Max Kruse und dürfen auf gar keinen Fall in die Spielbank Hamburg. Hat Max Kruse eigentlich immer noch Hausverbot da? Das weiß ich nicht.
Ich gehe mal davon aus.
Die Frage ist,
ob er in der Spielbank Paderborn mittlerweile Hausverbot hat.
Weil er eben zu gut spielt. Ich glaube, er spielt beides, Country und Western, also Baccarat und...
Ich muss mal ganz kurz dazwischenrufen. Ich war immer Fan von Max Kruse. Also auch schon, als er bei uns gespielt hat, hieß es ja schon, Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Spieler, Trainer?
Nee, Fan.
Fan.
Bei uns auf der Tribüne, tragisch an Krebs gestorben, viel zu früh.
Quotenrocker.
Quotenrocker, genau. Ja. Quotenrocker hat immer schon, was hat er immer gesagt? Zu
Alibi Kruse.
Alibi Kruse hat er gesagt, genau. So, und der war da nie, stimmt. Der fand das immer scheiße, weil der wollte eh nicht bei uns sein, wollte eh nur in die erste Liga. Also ja, wollte er halt, natürlich will er das. Wollen ja viele, wollte Finn Becker auch.
Ja, natürlich.
Entschuldigung, Finn. aber
ist ein Stammplatz.
Im Gegensatz zu Finn Becker fand ich Max Kruse halt immer super. Also der hat auf dem Platz alles gegeben.
Und ja, was soll ich sagen? Das ist halt tatsächlich vom Talent her ein Unterschiedsspieler. Nicht umsonst war er Nationalspieler.
Absolut.
Ja. Und das ist halt irgendwie sowas, hast du halt mal, das ist mal einer von 100 oder wie auch immer, so ein
so eine Quote ist bei so einem Megatalent. Und Alibi Kruse ist ja auch berechtigt, wie ich finde, weil er natürlich tatsächlich sich seine Auszeiten genommen hat und auch gerne mal nicht der Stürmer war, der erste Verteidiger ist, sondern tatsächlich auch gerne mal einfach die Hände in die Hosentasche gesteckt hat, so ungefähr.
Das ist jetzt nicht mehr mein Bier.
Genau.
Das los, müssen die verteidigt mal.
Genau. Und dann zu mir die Bälle. Herr mit der Pille sozusagen.
Oh Mann, ich stand völlig frei, Alter. Was machst du da? Ja, Entschuldigung, ich war kurz aus der Puste. Ich musste hinterher laufen.
Deinen Ball. Saisonprognose Paderborn.
Also ich habe sie ja tatsächlich unter die Top 5 gesetzt.
Echt?
Also als knapp dahinter sozusagen.
Ich glaube Platz 13, ehrlich gesagt.
Naja, wenn da die rote Karte nicht wäre, also ich lasse mich jetzt durch ein Spiel nicht blenden.
Auch ohne die rote Karte. Du musst nicht 5-0 verlieren, nur weil du eine rote Karte
kassiert hast. Naja, aber 0-0 und dann kommt die rote Karte und dann gehst du halt einmal im ersten Saisonspiel.
Ja, das war 7. Minute oder 8. Minute.
Ja, irgendwie sowas.
Aber,
ja, muss man sehen. Also ich glaube trotzdem noch, dass die noch die Kurve kriegen und noch eine gute Saison spielen.
Spielbank Hamburg. So, was machen wir draus?
Was machen wir draus?
Können wir überhaupt was machen?
Ich habe heute einen wundervollen Vorschlag gelesen auf... ja, wo eigentlich? Im Fediverse auf meiner Friendica-Instanz von B... Oh, ja, jetzt sage ich den Handle wirkt bestimmt total falsch. Betamax69 oder so ähnlich heißt der Mann. Und der hat geschrieben, das wäre doch mal ganz geil, wenn wir alle in die Spielbank gehen mit St. Pauli-Klamotten und mal gucken, wie St. Pauli-esk die wirklich sind und da mal so ein bisschen singen und tanzen. Und das erinnerte mich jetzt, wo du den Quotenrocker erwähnt hattest, an den Besuch vom Quotenrocker und mir in Susis Showbar, wo wir mit einer roten Jolly Rouge Flagge in ihre Showbar gegangen sind und auch noch freundlich von dem Portier eingeladen wurden, weil er dachte, wir wären Freiburg-Fans, weil wir nur rot anhatten. Das war das Spiel, ihr erinnert euch, wo das ganze Stadion rot war. Und wir denn mit so einer riesigen, selbstgebastelten Jolly Rouge Flagge.
Wart ihr in der Lounge oder wart ihr in Susi Showbar?
Wir waren in Susi Showbar und er hat uns reingelassen. Und dann standen wir da selbst ein bisschen verwirrt, dass sie uns da so reingelassen haben. Und haben dann, wie wir waren, das Herz von St. Pauli gesungen und so ein bisschen getanzt. Und dann kam erst ein Wirtschafter, dann kam aber auch Susi direkt. Und meinte, nee Jungs, also das geht hier nicht, könnt ihr nicht machen. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn du im Stadion an der Stange tanzt, dann dürfen wir ja wohl Fangesänge in deinem Laden machen. So, ja, ist das. Ja. So ist das auf St. Pauli, ne? An Geben und Nehmen. Ne?
Hast du gestern Tatort geguckt?
Nee.
Ja, gab's auf dem Kiez, Hamburger Tatort mit auf dem Kiez und Eisenlütke hat irgendwie alle Sachen selbst in die Hand genommen.
Eisenlütke, eine Mischung aus Eisendieter und Karate-Turm.
Und Kalle Schwensen.
Ja, so ungefähr.
Halt mal eine Brille.
War unterhaltsam.
Ja.
Konnte man sich angucken.
Ah nee, der spricht ja anders. Halt mal eine Brille, Junge. Brille, der rollt das R ja so, der Kollege Schwensen.
Ja, ja.
Halt mal eine Brille. So ähnlich muss ich das angehört haben.
Also, wir verabreden uns zum nächsten Podcast in der Spielbank Hamburg.
In Uniform.
Ach, das wäre doch schön. Wir ziehen uns auch so ein. Es muss doch so geile Schlipse geben mit so Fußbällen drauf.
Also, wenn du dir die Ausgehhose von St. Pauli anziehst, dann kommst du mit Jogginghose. Das ist die Ausgehhose sozusagen.
Wir gehen in der Ausgehhose von St. Pauli und im Fußballschlips in die Spielbank.
Rein und fragen mal, wo können wir denn hier Podcast aufnehmen?
Wo können wir denn hier Podcast aufnehmen? Wir haben das in der Bandenwerbung gesehen und haben uns so angesprochen gefühlt.
Ja.
Und wir haben auch unsere Personalausweise dabei und sind definitiv nicht spielsüchtig.
Nicht spielsüchtig und über 18 auch.
Wir sind nach allem Möglichen süchtig, aber nicht nach...
Wahrscheinlich nach der Aussage werden wir abgewiesen, weil nur Spielsüchtige reinkommen.
Och, das glaube ich nicht. Aber was ich ja liebe an dem FC St. Pauli auch, dass auch sofort ganz viele Details von diesem Deal irgendwie öffentlich werden. Also zum Beispiel, dass der Deal schon im letzten Jahr Dezember oder sowas geschlossen wurde und die natürlich jetzt in diesem ganzen Zuge so überhaupt gar nicht drüber nachgedacht haben, so ach ja, scheiße, den haben wir ja auch noch. Ah, wie kommunizieren wir das denn jetzt? Nachdem wir im Juni uns haben feiern lassen, dass wir B-Win von der Bettkante geschossen haben.
Ja, das war glaube ich nur 6 Wochen oder so danach, oder? Oder dass sie irgendwo rauskam, dass
Aber es klingt zumindest sehr plausibel, dass der Deal mit der Spielbank schon lange eingetütet war, bevor wir uns von Beavin getrennt haben, medienwirksam.
Ja, denn klar, so ein Deal dauert halt eine Weile. Das hat ja auch keiner, also ich sage ja immer bei Leuten, die Unternehmen kritisieren, in denen ich zum Beispiel mal gearbeitet habe, also die auch irgendwie dem Teufel gehören, wie zum Beispiel ProSieben und Sat.1, ne? Also so ganz, ganz derbe, schwarz-dunkle Mächte, die
mein,
da...
Mein Bruder ist bei ProSieben, das hat doch nichts Böses drüber jetzt.
Ja, ich darf, glaube ich, auch gar nichts richtig Böses über ProSieben sagen. Ich habe einen lebenslangen Knebelvertrag. Aber als ich da noch war und ich hatte relativ viel Einblick in das, was da so passiert. Und wenn man dann so Verschwörungstheorien hört, ne, ja, das machen die um und das machen die weil. Und da habe ich mir unter anderem auch aus der Erfahrung bei Telefonica, da gibt es ja bei Telekommunikationsunternehmen gibt es ja auch viele Verschwörungstheorien. Und in der Regel kann man alles auf puren Dilettantismus zurückführen. Da weiß einfach die linke Hand nicht, was die rechte tut. Das hat mit Planung und vor allem mit Bösartigkeit überhaupt nichts zu tun. Die sind einfach zu blöd. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Kommunikationsdesaster, das wir jetzt hier gerade erlebt haben, auch kein Skandal ist in dem Sinne, sondern einfach nur ein bisschen blöd gelaufen. Ups, hat man vergessen.
Naja, klar, bei der Pressemitteilung gesagt wird, ja, das wird Bernd von Geldern mit so einem Kollegen schon wieder richten und der ist dann 4 Wochen später weg oder so. Dann denkst du, okay.
Zum Beispiel, es hat irgendwie der Praktiker hier, der Verkaufspraktikant, wurde nach vorne geschickt und gesagt, hier, jetzt.
Der normalerweise mit den Rabauken die Plätze aufbaut.
Genau, kriegt dann mal wir haben dir mal was in den Mund gelegt, Marco Uwe, oder wie der heißt, keiner, auch den Namen sofort wieder vergessen. Der tut mir auch total leid. Wahrscheinlich hat er jetzt gedacht, oh, jetzt werde ich mal gefragt, wie cool. Aber jetzt, sowas kommt von sowas.
Also weißt du warum.
Ja. Also niemals deinen Namen für den FC St. Pauli.
Meinst du, der Dilettantismus, also der gleiche, es ist befragt worden, was jetzt mal mit veganer Wurst passiert, ob das auch mal ein Thema wird? Weil das ist ja auch so eine...
Oh ja, Hörerfrage, so, das passt doch super ins Konzept. Genau. Tolle Überleitung.
Ja, wir haben eine HörerInnen-Frage bekommen, die ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig zusammenfassen kann, denn außer,
soll ich mal vorlesen?
Dass die ja, Frage war, glaube ich, ob die beiden Würste zusammen auf einem Grill gegrillt werden.
Ich lese mal vor. Hab folgende Frage. Welchen Einfluss hat der Verein auf die Caterer? Hintergrund, erneut in Klammern und Fragezeichen, Greenwashing und oder Imagekampagne mit Bio-Würstchen ohne Sinn und Hirn. Unklar blieb beim Test gegen Hapoel, ob Fleisch vom veganen Angebot auf dem Grill getrennt wird. Der veganen Alternative möglicherweise kein veganes Brötchen beigelegt wird. In Klammern, beide Fragen blieben unbeantwortet. Und ebenso nicht akzeptabel Senf und Ketchup aus nachgebauten Plastikeutern.
Da muss man für alle, die nicht regelmäßig am Müllerntor sind, wissen, dass die nachgebauten Plastikeuter sind, glaube ich, rein der Praktizität geschuldet. Da werden diese Plastikflaschen einfach umgedreht und aufgehängt und dann wird daran drum gequetscht und dann kommt Senf.
Es sind da jetzt neue. Also früher waren das ja so Spender, wo man oben auf den Hebel gedrückt hat und dann wurde was rausgeschossen.
Wo bist du denn?
Gegen gerade.
Ja, das war tatsächlich so. Ich habe jetzt beim Hapoel-Spiel tatsächlich keine Wurst genossen, was ganz und gar nicht mein Naturell entspricht.
Überhaupt nicht.
Deswegen kann ich das gar nicht beurteilen und weiß auch gar nicht, was sie geändert hat.
Ich bin
hat,
perplex, Willi.
Aber allein die Tatsache,
weil Bio hatte ich schon abgeschreckt, ne? Wahrscheinlich.
Nee, also das kann ich auch mal, also eine Quotenwurst kann ich auch mal als Bio vertragen, also die rutscht mir durch. Aber es ist natürlich echt so typisch, wenn man überlegt, das ist auch dieser Dilettantismus, dass man sagt, okay, wir wollen dahin, wir wissen nicht wie, aber wir beeilen uns. Und dann werden wir so Fakten geschaffen, dass wir sagen, okay, wir haben einen Grill, da wird alles raufgelegt, wir haben auch Brötchen und da wird da nicht geguckt, ob die vegane Wurst auch auf veganen Brötchen oder ob das Bio vegane Fleisch neben dem normalen Fleisch liegt, also neben dem echten Fleisch, auf dem gleichen Grill. Das sind also Sachen, die passen halt nicht zusammen. Und vor allem, wenn man sich damit sein Leben lang beschäftigt hat und auch sein Leben lang ernährt hat, dann sind das so grundlegende Sachen, die könnte man auch vorher mal hinterfragen, bevor man sowas mal macht und umsetzen will. Und das ist anscheinend gar nicht passiert. Und deswegen passt das auch das wieder in das...
Also, wir haben ja bei St. Pauli den Anspruch, dass wir... auch im Stadion vegane, vegetarische Alternativen anbieten. Und das passiert auch in aller Regelmäßigkeit. Auf der Nord, ich bin jetzt seit 7, 8 Jahren mit Dauerkarte auf der Gegend gerade, aber davor war ich auf der Nord, auf der Süd, überall, wo ich mal eine Saisonkarte gekriegt habe, war ich dann. Und auf der Nord gab es immer mal so einen Bohnen, also als vegetarische Alternative so einen Bohnen, ich weiß gar nicht, so ein Wrap mit irgendwie Tex-Mex, aber ohne Fleisch halt. Und das war vegetarisch, das war sehr, sehr lecker.
Auf der Gegend gerade?
Auf der Nord. Als ich auf der Nord war, gab es da mal so ein Wrap, der irgendwie wirklich lecker war. Und jetzt auf der Gegend gerade gab es zuletzt nur noch Wraps.
Vegan gab es da eine Weile.
Oh ja, die waren aber vorm Stadion.
Die waren im Stadion.
Im Stadion gab es
Vince.
Die kannte ich nur vor dem Spiel auf dem Vorplatz.
Südkurvenvorplatz
gab es Vince Vegan. Das war sehr, sehr geil.
Die hatten eine Weile, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben. Ich bin ja seit einigen Jahren in der Nord. Aber seit einiger Zeit haben die...
Okay, habe ich noch ein Bier bestellt? Ja, super.
Achso, nee, ja, habe ich.
Achso, danke.
Perfekt. Reflex.
Reflex. Damit du nicht jetzt austrinken musst und denkst, ach schade, muss ich noch eine halbe Stunde warten, bis ich weiter trinke.
Du willst nur wieder, dass wir eskalieren hier.
Ja, genau. Das ist hier nämlich eigentlich der...
Also, wo ich eigentlich drauf hin abschweifen wollte, wir probieren das immer mal wieder, vegetarische Alternativen anzubieten im Stadion, aber die letzten Jahre ist das komplett gescheitert. Also diese veganen, vegetarischen Wraps, die es auf der Gegend gerade gab, die waren erstens schnell vergriffen, zweitens echt eklig, also nicht lecker. Also man konnte die, ich weiß gar nicht, wie viele sie da hatten, aber viele können sie gar nicht verkauft haben, weil das war ungenießbar. Und ich habe dann immer auf ein Fischbrötchen zurückgegriffen. Da gab es einen veganen Whopper, so ein Fischersatz-Whopper, der war ganz okay, aber ich esse zur Not ja auch Fleisch und Fisch, deswegen habe ich mich davon ferngehalten. Also es war irgendwie komisch. So, als ich jetzt gelesen habe, es gibt einen neuen Caterer, also der Alte hatte sich ja auch beim letzten Heimspiel verabschiedet und so, die waren, glaube ich, echt traurig, dass die nicht verlängert worden sind. Und der Neue wurde mit großem Tamtam vorgestellt, als ich gehört habe, da gibt es auch was Veganes, eine vegane Wurst, habe ich mich gefreut. Weil, ja, wenn es mal was Veganes gibt, was dann auch schmeckt, bin ich da voll dabei. Ja, und ich finde auch, also Leute, die sich tatsächlich vegan ernähren, ich tue das ja gar nicht. Also ich versuche auf Fleisch zu verzichten, wo es geht. Habe jetzt heute hier Saganaki und Pommes gegessen, Transparenz-Tweet.
ich nicht.
Willi nicht. Aber
ich glaube, ich bin vegan essen. Unterwegs heute.
Wenn
übrigens.
Es... Dein Tzatziki
war gar nicht
wahr. Heute Mittag.
Vegetarisch. Tzatziki, hallo, Joghurt.
Ist schon.
Ach, es ist alles
abends.
Es ist abends.
So, man gibt sich Mühe. Ich denke, dieser Schritt ist bei St. Pauli ein Schritt vorwärts. Es ist mal wieder irgendwie ein Weg gegangen, dass der jetzt nicht, ich glaube nicht, dass, also ich finde es scheiße, dass sie nicht beantworten, die Frage, könnt ihr hier vegane Wurst von Fleischwurst trennen auf dem Grill? Also diese Frage müssen sie beantworten können. Das ist irgendwie traurig, wenn sie es nicht können.
Ja, das sind Basics,
oder? Dann macht das gar keinen Sinn. So, da würde ich eine Antwort mir erhoffen, irgendwie zeitnah. Wenn sie es am Stand nicht beantworten können, dann vielleicht hinterher eine Pressemitteilung, was weiß ich so. Kann man mal eine E-Mail schreiben zur Not. Aber es ist mal wieder ein Schritt vorwärts. Und was ich an St. Pauli liebe, warum ich auch stolz drauf bin, St. Pauli-Fan zu sein. Also mir ist das passiert, ich habe das nicht ausgesucht, weil es irgendwie geil ist. So, ich kann da gar nichts für. Aber eine Sache, die mich stolz macht, St. Pauli-Fan zu sein, ist, wir beschäftigen uns mit uns selbst. Wir stellen diese Frage und die wird auch groß diskutiert. Die kommt in die Öffentlichkeit. Die Fanszene ist groß und laut und stark. Wir machen Fankongresse. Wir sind laut auf den Mitgliederversammlungen und beschäftigen uns mit uns selbst. Auch im Museum. Das Museum ist doch toll. Was wir da für Ausstellungen haben, wie wir uns mit unserer eigenen Geschichte beschäftigen und so, das ist besonders. Das macht nicht jeder Verein. Die meisten Vereine denken, hey, wir sind eh die Geilsten. Warum sollen wir uns mit uns selbst beschäftigen? Und fertig ist die Kiste.
Und wenn, dann schauen wir mal, wie wir am besten darstellen können, warum wir die Geilsten sind.
Genau, so, und bei St. Pauli, wir gucken mal, warum sind wir eigentlich so scheiße?
Genau, und wieso, obwohl das stimmt gar nicht, um nochmal zu diesem Casino-Ding zurückzukommen. Tatsächlich sehe ich ja den Grundkonflikt gar nicht zwischen Wettanbieter und oder hier bwin oder Spielbank Hamburg. Wir haben auch Sponsoren, die Spirituosen und Alkohol anbieten. Also ich meine, wenn man einmal anfängt, wenn man einmal anfängt, da die große Latte anzulegen und die Suchtthematik anzulegen, dann kommt man immer auf die Kreuzung, dass natürlich wir nur zwei Arten von Sponsoren haben können als FC St. Pauli. Die einen sind, die sozusagen in dieselbe Richtung latschen wie wir, von denen wir vielleicht sogar noch was lernen können. Stichwort Levi's oder Levi's oder wie auch immer man das ausspricht, die als US-amerikanisches, als kalifornisches Unternehmen vielleicht sogar in gewissen Bereichen weiter sind als wir, von denen wir noch sehr viel lernen können. Und oder Kongstar, die sozusagen gesagt haben, okay, wir machen uns da mal auf den Weg und machen mal Sachen mit euch zusammen. Eigentlich hast du aber bei Sponsorings immer einen negativen Image-Transfer. Das heißt, also der Positive läuft vom FC St. Pauli zum Sponsor und nicht andersrum. Und da, wo Sponsoring-Kohle da ist, sind natürlich Unternehmen, die in Feldern arbeiten, die mal so ein bisschen schön bunt angeläutet werden müssen. Das liegt so in der Natur der Sache. Und wenn ich mich daran erinnere, dass ich auf der vorletzten Saisonabschlussfeier mit ein paar sehr jungen Ultras und Südkurvenbewohnern mich unterhalten habe und total erstaunt war, dass die auf jeden Fall Europapokal spielen wollen. Also die wollen erfolgreichen Profifußball spielen. Aber ich mich dann darüber aufrege, dass ich, um das zu tun, vielleicht Kohle von Unternehmen haben muss, die mir nicht so gefallen. Das ist so das Grunddilemma, aus dem wir einfach nicht rauskommen. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass der FC St. Pauli dieses Grunddilemma nicht mal offensiv nach vorne bringt und sagt, ja, wir haben gerade keine Kohle, lieber die Spielbank Hamburg als Kraus Maffei.
Naja, die einzige Auflösung sportlich wäre natürlich die Thematik, den DFB-Pokal zu gewinnen, weil das wäre der kürzeste Weg aus der zweiten Liga in internationalen Wettbewerb, logischerweise. Ich glaube, es sind 5 Siege und du bist international dabei, auch als Zweitligist. Aber waren wir auch schon mal nah dran, 2-mal nah dran? Ich glaube, waren wir 2-mal im Halbfinale?
Oder ja, das war Viertelfinale in Berlin.
Ich war da.
Okay.
War scheiße.
War scheiße, ne?
Nee, war geil.
Achso, okay. Wie dieses das.
Aber war scheiße.
Nee, war geil, war scheiße. Also aus diesem Dilemma kommen wir aber nicht raus, ne? Ihr merkt das schon.
Ja, das ist natürlich dann die Thematik, dass sowas, also es wird in der Kurve halt verlangt durch Gesänge. Europapokal, Europapokal. Aber der einzige Weg geht halt natürlich dann fußballerisch über die erste Liga und über. Also man sieht ja Konzepte, die das mit einer Fanschaft relativ gut umsetzen, wie Freiburg oder Union Berlin, solche Vereine, mit denen man sich zumindest ein bisschen identifizieren kann.
Also hat Union nicht auch unanständig viel Geld von so
ja,
fragwürdigen Sponsoren?
Ich glaube, ja, da war auch, es ist ja auch ein Konstrukt, der mittlerweile auch, ja, ich weiß nicht, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, das ist alles nicht mehr so, wie es wahrscheinlich auch vor 10 Jahren mal war, aber
also die haben, um es mal salopp zu sagen, Union Berlin hat gewettet und hat alles auf Sieg gesetzt, also alles auf Rot, sorry, alles auf Rot, um bei der Roulette-Metapher zu bleiben.
Ich dachte auf die grüne Null.
Ja, vielleicht war es sogar auf die Null, genau, auf die Null gesetzt und die Null ist gefallen und heißt jetzt Champions League, ne? Oder? Tatsächlich ja.
Ich glaube tatsächlich ja.
In 3 Jahren oder 4 Wahnsinn. Jahren vom Zweitligist zum Champions League, das ist ja auch schon was. Das heißt, die haben die Wette gewonnen und sehr, sehr viel richtig gemacht, aber sie haben sozusagen die Zukunft, also im Grunde genommen haben sie das gemacht, was die Merkel-Regierung auch jahrzehntelang gemacht hat, nämlich die Zukunft verkauft, um die Gegenwart erträglich zu machen. Und das ist im Grunde genommen ist das ja ein sehr, sehr deutsches Konzept, das sie da durchgezogen haben. Aber dieses Konzept geht eben in 9 von 10 Fällen geht es schief. Also Stichwort Uerdingen, Stichwort Hertha in derselben Stadt sogar. So, und da ist es mal gut gegangen. Das ist aber keine Blaupause für den FC St. Pauli. Eigentlich war das gar nicht Thema für heute, aber wenn ihr das schon mal ansprecht, trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns als FC St. Pauli so ein bisschen von dieser Krämerseele, so nach dem Motto, das, was ich am Tag einnehme, das kann ich auch morgen ausgeben. Also wir müssen schon von so einer Hand in den Mund Wirtschaft weggehen und uns irgendwelche Sachen überlegen, die zu uns passen, wo wir auch mal investieren können. Auch mal 2-3 Jahre mehr Geld ausgeben, als wir vielleicht ad hoc
also im
Cashflow haben.
Im Zuge der Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich tatsächlich nochmal so die Transfer-Ab- und Zugänge unter Herrn Bornemann, 4 Jahre Bornemann-Thema, mir angeguckt und mir ist dann nochmal wieder aufgefallen, dass wir halt diesen Megatransfer mit Kofi
darf ich unterbrechen?
Ja.
Bevor wir jetzt auf Bornemann als nächstes Thema sprechen, wollte ich noch einmal die Antwort auf die erste Frage von Lina. Welchen Einfluss hat der Verein auf den Caterer?
Ach so, dass wir das
eine Antwort geben. Die können wir doch beantworten, oder?
Die können wir beantworten im Sinne von, das sind Verträge, die geschlossen werden.
Wir haben vollen Einfluss auf die Caterer.
Ja, genau.
Natürlich.
Ja,
so, weil wir betreiben das Stadion, das ist ja unseres.
Wollte ich gerade sagen, wenn wir.
Der Verein kann das. Also, das ist die Antwort. Wir könnten, wenn wir wollten.
Die
also,
Frage ist, ob er es getan hat oder im Sinne von Dilettantismus.
Man muss
die wichtigsten Sachen vergessen worden sind.
Also, die Schwierigkeit da, glaube ich, für den Verein ist, einen Caterer zu finden, der alle Ansprüche, die wir als Verein irgendwie formulieren könnten, dann auch erfüllen kann. Denn das ist nicht einfach. Also die Mengen, um die es da geht. Ich habe ja auch schon immer gesagt, es wäre eigentlich viel geiler, wenn wir nicht Astra im Stadion hätten, sondern Überquell und 3 verschiedene Sorten Craft Beer.
Auf jeden
Fall. Überquell würde ja total gut passen, ne? Als Brauerei auf St. Pauli.
Ich habe übrigens eine Idee.
Band.
Ratsherrn, ja, wäre auch was.
Ne? Ratsherrn, Wildwuchs.
Mir kommt da gerade eine Idee.
Kehr wieder.
Aber dann sind wir bei dem Thema, du hast es vorhin schon erwähnt, Vincent Weger auf der Süd.
Bundhäuser Spitze, Entschuldigung. Ich
muss macht ganz tolle Nahrungsmittelketten sozusagen für uns, aber du musst es natürlich auch im Rahmen halten, dass es für die Leute bezahlbar ist, von der Struktur, also dass du die vermeintlichen Massen auch abdecken kannst.
Ja.
Das, was ja auch unser Aufhänger war.
Richtig.
Dass es nicht nach 5 Leuten oder nach 50 Leuten einfach ausverkauft
ist. Genau, wir haben Craft Beer, aber nur 3 Gläser.
Genau. Wir haben eine Tankanlage, die in hyperschneller Geschwindigkeit zapft, aber kein Inhalt, sozusagen. Das ist natürlich dann irgendwie...
Oder wir haben sozialistisch hergestellte veganen Bratwurstersatz, aber halt nur...
Also wir haben ganz viele verschiedene Grills, also für alle Varianten, aber dafür musste die eine Hälfte des Stadions musste dafür geopfert werden.
Genau. Die aus der Nord müssen dafür zur Süd rübergehen.
Genau. Und die müssen jetzt ganz oben auf dem Dach sitzen.
Ja.
Ich sehe das lebendig vor mir. Halbzeit. Und dann stehen da so Foodtruck-mäßig so Leute.
Nein.
Wie ist denn dein Vorname? Peter, Moment mal, stellst dich da, bist gleich, ich rufe dich gleich auf.
Hättest du deinen Haferbratling, Grünkernbratling gerne mit Soja oder mit Cashew-Ersatz? Und
da kommt erstmal dieser, wieso, jetzt sind doch die roten Leibchen aufgerufen, die blauen sind als nächstes dran.
Okay, wir machen uns lustig, das ist natürlich fies.
Nein, so, aber, wir machen uns über das Foodtruck-Konzept lustig.
Die Schwierigkeit ist halt wirklich, wir brauchen was.
Wir brauchen Masse und
skaliert
zwar,
für 29.000 Leute.
Und zwar 2x15 Minuten alle 14 Tage. Das ist ja irgendwie so krass.
Also was
15
mich wundert,
Minuten vorm Anpfiff und 15 Minuten vorm.
Also wieso funktioniert sowas nicht? Also wieso wird sowas nicht irgendwie angeschoben, dass sowas aufgegriffen wird? Zum Beispiel bei DIY hat das doch geklappt. Also da wurde gesagt, okay, wir wollen das nachhaltig, wir machen das, auch wenn es teurer ist. Und es hat ja anscheinend funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind, aber...
Keine Ahnung, das weiß keiner so genau.
Das ist wahrscheinlich auch besser so, aber zumindest gibt es das.
Deshalb ist Bären von Geldern jetzt auch weg.
Also tatsächlich, also das war mein erster Gedanke war, wo sind die von Gelderns hin alle hin? Also die Kleinen von Gelderns und die Großen von Gelderns. Tatsächlich kann ich mir nichts anderes vorstellen, ohne es zu wissen, muss ich natürlich. Es ist reine Spekulation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Demission von Bernd von Geldern so je geräuschloser, das ist auch eine Geschichte, die ich bei ProSieben gelernt habe, je geräuschloser eine Demission passiert, desto mehr Kacke ist da am Dampfen.
Desto mehr Leichen war im Keller.
Es ist einfach schon immer so gewesen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das eben nicht so einfach ist zu sagen, wir machen das aber selber. Obwohl eben gerade dachte, warum macht man nicht so ein Konzept, wie das Mercado hat? Also sieht sozusagen das ganze Stadion rundrum als Mercado und vermietet einzelne Stände.
Ja, dann gibt es einen guten Stand, aber nur in der einen Gegengraden, oder?
Nein,
nur in der
einen Kurve. Ja, aber da kannst du ja auch sagen, hier...
Dann will ich auch wieder Durchlässigkeit haben. Dann will ich wie der Trommler Willi damals noch einmal rund ums Stadion gehen können und mir das alles auch angucken und aussuchen können, da, sozusagen.
Ja, warum nicht? Das hätte ich auch gerne. Also sozusagen zumindest, also bis auf den Gästeblock. Der kriegt natürlich nur, der kriegt
nur Nudeltopf. Der kriegt aus Aue, frisch gelieferten Nudeltopf, kriegt der Gästeblock.
Der kriegt Borscht.
Alter, warte mal, Aue?
Nee.
Der Nudeltopf ist ja legendär da, ne? Und das ist ja irgendwie, Leute fahren extra nach Aue zum Auswärtsspiel, um den Nudeltopf zu essen. Und als ich dann das erste Mal in Aue war, das ergab sich so, ne? Es war ein Auswärtsspiel und ich musste an dem Wochenende nach München. Und dann habe ich gedacht, dann fahre ich halt über Aue nach München, ist ja kaum ein Umweg. Stellt sich raus, ist doch ein Umweg. Aber hat sich halt gelohnt. Da war ich halt mal in Aue, habe ein Auswärtsspiel gesehen, haben wir verloren.
Bist du quasi über Prag gefahren?
Und ja, fast. Und habe den Nudeltopf gegessen und ich war massiv enttäuscht. Also echt? Du kriegst so eine Billo-Plastikschale mit Billo-Nudeln, Billo-Tomatensauce, Billo-Fleischwurst reingeschnibbelt. Und Billo Käse drüber. Und es schmeckt scheiße.
Also da kann ich dir nur empfehlen, nächstes Mal nach Franken auswärts zu fahren. Es gibt nämlich in Nürnberg im Gästeblock, auch im Gästeblock, achten die drauf, dass die Gäste gut versorgt sind. Man kann viel über Nürnberg sagen.
Gibt es so Boxbeutel oder was?
Ist jetzt nicht die angenehmste Fanschaft. Lass mich raten.
Es gibt Nürnberger Würstchen,
ja, die wirklich gut schmecken. Oh, ich weiß nicht, ob es inzwischen eine vegane Variante gibt, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt junge Menschen, die mit so Bauchläden durch die Gegend laufen, wo andauernd frisches Bier und vor allem guter fränkischer Wein ausgeschenkt wird. Das heißt,
ich dachte jetzt gerade so Nürnberger Grillwürstchen so mit dem Bauchladen. Also wie zum Beispiel auf einer Critical Mass so ein Fahrradfahrer, der einen Grill auf dem Lenker hat.
Das habe ich auch gesehen.
Ja, super, ne?
Das habe ich auch gesehen, als ich da mal mitgefahren bin vor ein paar Jahren. Da hat er einen Grill vorne auf seinem Paar. Ja.
Der ist ganz bekannt. Das funktioniert auch.
Also liebe Lina, ich finde deine Frage total valide. Und gut, dass wir sie stellen.
Ja,
schwierig zu beantworten. Es wird da keine schnelle, gute Lösung geben, sondern wir müssen uns da rantasten. Wir müssen geduldig sein. Ich finde es super, dass wir das diskutieren.
Warum packen wir Tobi nicht in die Presseabteilung des FC St. Pauli?
Zum Beispiel.
Der kann sowas.
Keine Zeit. Also,
könnten wir uns nicht irgendwo, wo ein Stadion existiert, wo sowas gut funktioniert und wo was lecker schmeckt, einfach eine Copy and Paste? Einfach, wie machen die das? Einfach mal fragen. Wie kriegen die das hin, dass das so gut schmeckt, dass das bezahlbar ist und dass alle Fankreise...
Du denkst an Kolding?
Nee.
Da haben die doch den lokalen Slachter.
Ja, ich weiß, aber ich habe die Wurst noch im Auge, die wir gegessen haben.
Wo die da raus?
Nee, da verwechselst du was. Die war ein Odense.
Ach, das war das andere
Ding. Da habe ich dich auch explizit vor gewarnt vor der Wurst. Ich habe gesagt, dass...
Die Farbe hat quasi mich nicht enttäuscht. Ne? Ich glaube,
nur Dänen können die verdauen. Volk auf der Welt kann dänische Würstchen von...
Esst keine Wurst in Dänemark, esst keinen Nudeltopf in Aue. Doch, fahrt nach Aue, aber nur, weil das Stadion so schön ist und nicht wegen dem Nudeltopf. Und
nee, da kann man sich andere Nahrungsmittel aussuchen, glaube ich, die besser funktionieren.
Und Boxbottle-Wein in Nürnberg darf man auch nochmal erwähnen.
Ist nicht in Stuttgart auch Wein im Stadion?
Gibt es auch Wein im Stadion?
Mainz doch bestimmt auch, oder?
Mainz im Stadion weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Puh, bin ich überfragt. Als wir da waren, haben wir sehr viel Wein getrunken vorher und um Mainz herum. Aber ob wir im Stadion... Nee,
also wir wollen das ja auch gar nicht, weil nachher gibt es so viele Bundesligisten, die ganz tolle Sachen haben. Und dann heißt es, wir müssen doch wieder aufsteigen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen nach Aue zum Nudeltopf. Strafe muss sein, sozusagen.
Ja, aufsteigen ist gut. Lass doch mal ganz kurz round-upen. Welche Themen hatten wir denn jetzt schon? Wir haben die vegane Wurst im Casino, haben wir jetzt kurz abgehakt.
Haben wir tatsächlich final abgeschlossen, auch mit dem Ausblick, dass es da tatsächlich Möglichkeiten gibt, dagegen anzugehen.
Ein kleiner Flashmob, ein veganer Flashmob im Casino.
Im Casino, genau, das haben wir
Hamburg.
Auch abgehakt. Das ist
wo ist das eigentlich? Früher war das doch an der Alster oben im...
Dammtorbahnhof, glaube ich.
Am Dammtorbahnhof? Ach ja, genau, da wo früher dieser geile Club war. Ist das da?
Ja, da war mal ein Club drin. Ich habe da auch schon aufgelegt. War auch nicht geil.
Der war nicht geil, stimmt. Der war nur eine ganz kurze
Zeit. Der war nur ganz kurz.
Ganz ja, kurze Zeit. Halt,
genau.
Nee, da, wo das Cinemax jetzt ist, da war ein Club, der war ganz geil.
Genau, das war der genau. im Eimer seiner Zeit.
Das war der zweite Zeit. Eimer. Der genau. erste Eimer war in der Elbchaussee.
Genau.
Neben dem Seehecht oder wie das Ding da heißt.
Hinten an der Seite vom Die erste abgeranzte Kneipe gleich, wenn du Richtung
Nee, die Langenese, zweite abgeranzte Kneipe, ja, okay. denn die erste gibt es noch, die heißt irgendwie Seeteufel und da gibt es auch immer noch dieselbe Wirtin, da geht hier unser Co-Host.
Wo ist Markus, wenn wir ihn brauchen? Und der Markus, andere Markus wüsste das bestimmt auch.
W-Punkt mit C.
Ja, und Markus W, der andere mit K, könnte das sogar auch wissen fast.
War der auch im richtigen Eimer? Nee, da war der noch nicht in Hamburg, der war dann noch in Köln so. Unterwegs. Okay. Also die Zeiten sind lange vorbei. Aber nicht, Markus mit C aus St. Pauli,
der
geht auch gerne mal alleine, wenn er von einer Parteisitzung gestresst nach Hause gehen will. Geht er nicht direkt nach Hause, sondern geht noch über den Seeteufel, raucht eine Zigarette mit einem goldenen Filter und trinkt noch ein oder zwei Bierchen und lässt sich von der Wirtin beschimpfen, denn die beschimpft immer alle. Also entweder schmeißt sie...
Das gehört zum guten Ton sozusagen.
Also Touristen werden gleich rausgeschmissen, also alle... HörerInnen, die übrigens uns ja von überall zuhören. Ey, ich habe mir nochmal wieder angeguckt und angehört,
Hallo.
Von wo ihr uns alles zuhört.
Könnt ihr uns hören?
Hallo, moin. Ich bin gerade angeschrieben worden von einer HörerIn aus Peru. Und vorletzte Woche von unserem einzigen Zuhörer aus Indien, der uns aber schon vor 3 Jahren geschrieben hat.
Das heißt, der ist tatsächlich auch sesshaft in Indien sozusagen.
Ja, ich glaube, der ist da andauernd.
Okay. Und
wenn er krass. Nicht in Indien ist, dann hört er uns auch nicht.
Hallo
Indien. Dann kann er ja richtige
coole Hallo Sachen Indien, hören. Wie spät ist es bei euch? Weiß ich gar nicht. Hier ist es jetzt gerade 21 Uhr.
Ich habe heute Morgen 6:45 meiner Ortszeit schon mit Indien telefoniert. Da kann ich das jetzt wieder machen.
Was ist da los?
Ja, der Mann arbeitet in der IT.
Oha.
Na, da telefonieren wir morgens auch mal mit Indien.
Ich habe viele Kollegen in Indien.
Beim Kaffee.
Sehr gut. Sehr
beim Kaffee.
Und die hatten schon Mittag.
Ja, das stimmt. Ich habe auch einen Kollegen, der ist 2 Monate im Jahr auch in Indien. Und der beschwert sich auch immer darüber, dass wir die Meetings immer zu spät ansetzen, weil er da schon eigentlich schlafen will.
Nicht
aber
gut,
man hört uns rund um den Globus,
unsere
rund
Kollegen
um die
in Indien,
Uhr.
Die schlafen nicht. Die, also wir haben, die meisten Meetings haben wir am späten Nachmittag, weil Westküste wacht dann erst auf. Also meine Kernmeetingzeit ist 16 bis 20 Uhr.
Ja.
Und da sitzen halt immer Inder mit drin. Und bei denen ist es dann halt irgendwie 23.30 Uhr.
Ja, oder 1 Uhr morgens, wenn es vorbei ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist schon hart. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt in 2 Stunden... Bei der Taktung, die wir mit dem Alkohol gerade haben, wäre das kein gutes Meeting.
Und das ist kein Outsourcing bei uns und kein irgendwie Offshoring, sondern das sind halt Büros, die wir da haben, festangestellte Mitarbeiter.
Das ist aber diese US-Hegemonie, ne?
Ja,
die US-Hegemonie, unter der wir alle leiden.
Das sind die wichtigen.
Das ist nix.
Ich werde mich mal ganz kurz aus dem Hörraum auch verabschieden. Mach mal weiter.
Machen wir weiter.
Willi, du bist der rote Faden.
Ich bin der rote Faden, sehr gut.
Habt ihr eben schon über, ich war kurz austreten, wahrscheinlich habt ihr
genau,
auch gesagt.
Genau, wir haben so einen Roundup gemacht, was wir schon abgehakt haben und haben nochmal gesagt, dass wir es auch tatsächlich sozusagen final haben, also mit der Casino-Thematik und mit der veganen Wurst im Stadion, dass es da Möglichkeiten gibt, was zu machen, logischerweise. Und
teilst du das eigentlich, was ich dazu gesagt habe, von wegen, ich bin stolz auf St. Pauli,
ja, natürlich,
weil wir uns mit uns selbst beschäftigen?
Ja, natürlich teile ich das. Ich glaube, das sind so grundlegende Sachen, ohne die könnte ich mir gar keinen Stadionbesuch vorstellen. Bei mir ist es tatsächlich eher noch so, dass ich durch die Thematik, dass ich lange selber viel Fußball gespielt habe, dass bei mir der Schwerpunkt eigentlich immer noch beim Fußballerischen liegt, also dass mir das auch sehr wichtig ist. Aber jetzt durch die Jahre, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile, also ich habe jetzt die erste Generation an Fußballern bei St. Pauli, habe ich beim letzten Spiel gegen Hapoel tatsächlich bei der 88er-Mannschaft, habe ich gedacht, okay, das sind die ersten Fußballer, die ich auf St. Pauli kennengelernt habe. Also Klaus Ottens, Tom Forde, Helmut Schulte als Trainer, die Generation, das war so die Zeit, als ich nach Hamburg kam, 86, 87, und Zeit im Stadion verbracht habe während des Studiums und gedacht habe, okay, das ist irgendwie alles sehr lustig und es ist alles, was mich am meisten gereizt hat, war die Tatsache, dass es ein Stadtstadion war. Das werde ich auch nicht vergessen, dass das so überraschend war, weil die ersten Besuche tatsächlich überhaupt im Fußballstadion, hatte ich im Vorfeld schon erzählt, war mal so mit so einem Volksparkstadion, ich glaube 1985 oder sowas, wo ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie mir, das ist mir alles suspekt. So viele Menschen, so laut und so aggressiv, da war ich irgendwie nicht so. Und am Millerntor war es tatsächlich so, da waren, glaube ich, irgendwie 2500 Leute gefühlt in einem 10.000-Mann-Stadion oder wie viel auch immer da reinpassten, mit irgendwelchen Sandhügeln, wo man immer irgendwie im Regen stand und ringsrum ums Stadion gehen konnte, während man irgendwie das Fußballspiel, was fußballerisch tatsächlich nicht zwingend eine Erleuchtung war. Aber die ganzen Tugenden, worauf du mich gerade ansprichst, die sind dann erst gewachsen und auch bei mir erst gewachsen. Und die verkörper ich also natürlich auch oder sehe ich genauso. Nicht zwingend so, dass ich mir das auf die Flagge schreibe und versuche, andere Leute zu bekehren oder wie auch immer.
Aber du kommst vom Fußball, sagst du, und der fußballerische Erfolg ist dir auch wichtig?
Wichtig ist er mir tatsächlich nicht. Also ich bin nicht, also ich ertappe mich immer dabei, dass ich gar nicht, also dass ich von mir selber zum Beispiel sage, dass ich gar nicht aufsteigen will, weil ich diesen Stress der Bundesliga mir gar nicht aufhalten will, weil die Erinnerungen, die ich habe, waren immer sehr anstrengend, also mit den Gästefans in der Bundesliga, mit den, das ist immer mega voll, mega anstrengend.
Mit dem 8:1 gegen die Bayern.
Ja, also das wäre dann wieder fußballerisch gewesen.
9:1, oder? War das nicht 9:1?
8:1.
8:1. Und eigentlich halt 1:8, ne? Also,
ja, also 1:8. Ja, aber das
Spiel
Tor von Marcel Eger, das einzige Bundesliga-Tor, das er jemals geschossen hat.
War das das?
Ja, ich glaube, es war sein einziges Tor überhaupt und es war das gleiche eins in der Bundesliga und auch noch gegen den FC Bayern und da ist das ganze Stadion explodiert und man hat irgendwie gesehen, dass die Mannschaft und das gesamte Funktionsteam und alle, die nicht zum FC St. Pauli gehören, gedacht haben, was geht denn hier ab? Weil das ganze Stadion ist explodiert, weil Marcel Eger.
Und ich glaube, war das nicht sogar das letzte Tor?
Das letzte Tor. Ja, nach 8:0, genau. Ja, es war einfach.
Ich war leider nicht im Stadion, aber ich kann es mir wirklich vorstellen.
Ich fand das.
Es war sehr
so
lustig und das war
so
das Abfeiern war natürlich auch so.
Ja, das war keine Dauerkarte. Das war noch vor meiner Dauerkartenzeit.
Ja, meine Dauerkartenzeit.
Das war auch vor meiner, ja. Da hatte ich eine Saison. Gar nicht wahr. Ich hab wie war denn das organisiert?
Erste Liga? Nee.
Ich habe mich immer angestellt morgens um 5.
So. Nee, das habe ich nie gemacht. Also bei mir war es tatsächlich die Variante dritte Liga. Und dann kam diese Pokalgeschichte und daraus entstanden ist dann, ich glaube, da hatte ich zum ersten Mal eine Saisonkarte und dann die Umwandlung in eine Dauerkarte. Das war, glaube ich, die Thematik, die ich damals irgendwie für meine Dauerkarte in Anspruch genommen habe.
Also 4 Jahre Bornekamp, Bornemann.
4 Jahre Bohnenkampf an der Kasse links.
Ja, an der Kasse links.
Und Halbjahresinterview mit Fabian Hürzeler im St. Pauli-Podcast von Rockantenne. Ich habe vergessen, wie der heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit Kultclub.
Ach, ich weiß im Notfall Kultclub und mehr.
Den gibt's also noch. Den St. Ja. Pauli-Podcast.
Mit Kalla.
Mit Schnecke Kalla.
Aber die machen doch einmal im halben Jahr eine Aufnahme.
Nee, eigentlich einmal im Monat oder so. Und jetzt halt haben sie Winterpause gehabt, Sommerpause, ich weiß es nicht. Und Kalla konnte gerade nicht, weil der Termin nicht so eingebunden ist. Ne? Ich meine, der hatte halt Pokal, DFB-Pokal.
Pokalfinale.
Also,
apropos Marcel Eger.
Erste Runde.
Pokalfinale. Wieso spielen die eigentlich in Altona?
Mann, jetzt haben wir ja, ich habe mich das auch schon gefragt.
Alle Themen auf dem Tisch.
Ja. Los, alles auf dem Tisch.
Das geht los.
UA Altona. Ja, wo fangen wir an? Bohnekamp.
Lass uns bei Bohnekamp anfangen.
4 Jahre Bohnekamp vorne an der Kasse links. Tatsächlich auch so ein Dilemma. Ne? Haben wir nicht sogar einen Podcast, der das Bornemann-Dilemma heißt? Ich glaube ja. Ich muss nochmal nachgucken.
Was ist denn da das Dilemma?
Das Dilemma bei Bornemann. Es gibt diverse Dilemmata, wie das, glaube ich, heißt, Dilemmata. Ne? Das eine ist das Dilemma, das Bornemann selber hat. Also er als Sportchef muss ja irgendwie auch sozusagen etwas bedienen, was er in anderen Vereinen nicht bedienen muss, nämlich das St. Pauli. Was auch immer das genau sein mag, ich stelle mir das immer so vor, da kommen so Leute aus Nürnberg oder aus, ich weiß nicht woher, als neuer Sportchef aus Kiel in der Regel und sagen, okay, das ist jetzt dieses St. Pauli. Also sportlich weiß ich, was ich machen muss, aber was ist dieses andere?
Wir haben halt Kultur.
Was ist dieses Kultur? Und bei Bornemann schwanke ich immer hin und her. Also kaum hat er mich, reißt erst mit dem Arsch wieder ein, sozusagen.
Das Kartenhaus oder was?
Also kaum denke ich, okay, das ist eigentlich ein ganz normaler Sportchef, der diesen ganzen Kulturkram nur blendermäßig macht, weil es muss halt gemacht werden. Und kaum denke ich, ach, vielleicht hat er ja doch was begriffen, reißt das mit dem Arsch wieder ein und sagt Dinge wie im Kicker heute gerade.
Ja, also wenn man den Vorgänger sieht mit Rettich, ist das schon ein markanter Unterschied. Der hat sich ja wirklich dieses vermeidliche Soziale auf die, also ich finde, übertrieben sogar schon auf die Fahne geschrieben.
Ja,
also
das war aber...
War ja Lautsprecher, auch wenn gerade Pause war.
Das war ja schon so... apropos einschleimen, also das habe ich immer einschleimend empfunden. Ach. Wenn Rettich mit G oder mit CH, weiß ich immer nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn der, den habe ich als viel unechter übrigens empfunden, als ich Bornemann empfinde.
Ach was, echt?
Ja, viel, viel unechter. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich Leute kenne, die mit ihm zusammengearbeitet haben und die mir... zwei Menschen, die ich gut kenne, also eine aus dem Fernsehbereich und der andere aus dem Bundesliga-Bereich, mir, als wir Rettich verpflichtet haben, beide sich genötigt gefühlt haben, mich anzurufen, und wir sprechen vielleicht einmal im Jahr, mich anzurufen und zu sagen, Erik, Rettich ist ein riesiges Arschloch.
Aha.
Oha. Seht euch vor, der legt euch irgendein Ei ins Nest. Und als das mit Luukay kam und er ist schön abgedampft und wir hatten Luukay mitten in unserem schönen Verein.
Das General.
Explodierte der General. Da habe ich mich an diese beiden Telefonate erinnert und habe gedacht, oh ja, okay, jetzt weiß ich, was ihr meint.
Ja, 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 sicher, das war ein Ei.
Jetzt weiß ich, was ihr meint. Also tatsächlich, ich kenne ihn nicht persönlich. Die Male, die ich ihn getroffen habe, fand ich ihn total nett. Aber ich glaube, das, also sozusagen das Thema Selbstmarketing und das Thema Mimikry hat er einfach viel besser drauf als Bornemann. Das macht ihn mir sogar sympathisch. Also Bornemann jetzt. Mhm. Dass er sich eben nicht verdreht und dass er es eben auch nicht hinbekommt, so uns nach dem Mund zu reden, finde ich eigentlich gut. Mhm. Ich wünsche mir das aber, dass wenn jemand 4 Jahre beim FC St. Pauli ist, auch eine Strategie dafür hat, wie er sozusagen dieses Kultur bedient und einwebt. Und da habe ich jetzt gerade bei dem letzten Ding, das uns hier vom Kicker vorliegt, gedacht, er hat doch nicht so richtig viel verstanden, leider.
Wie würdest du denn seinen Job auslegen? Also wie viel Anteil ist dann St. Pauli oder das, was wir vermeintlich, was uns wichtig ist? Also er ist
50-50.
Okay, das wäre dann die Waagschale.
Wäre mein Anspruch, wäre okay. Mindestens 50-50. Ich weiß, ich bin dann Minderheitenmeinung, aber wie ist das bei euch? Ist das egal? Ist der Sportchef nur für den sportlichen Erfolg?
Ich würde gerne was anderes sagen, aber es geht ja bei unserem Verein tatsächlich nicht. Also er muss natürlich auch den Verein bedienen und auch genauso bedienen wie alle, die Entscheidungen treffen im Verein, natürlich auch wissen, worum es da geht, und deswegen muss er genauso eingebunden sein bei der ganzen Thematik. Und deswegen 50-50 weiß ich jetzt nicht, aber zumindest einen sehr großen Anteil auf jeden Fall sollte da der St. Pauli-Verein, also auch mit den Tugenden in seinem Anspruch darstellen.
Aber mach das mal konkret, also was heißt denn das? Bornemann hat in der Winterpause...
Also da hat er Kopf und Kragen riskiert.
Ja.
Absolut. Und das gegen unsere Kultur.
Ne? Gegen alles. Und ich bin der Meinung, wir spielen immer noch mit der Mannschaft von Schulle.
Also Schulle war halt St. Pauli pur und es war einer von den alten Recken. Ich war durchaus mal im Stadion noch vor der Bollerzeit, ne? Aber ich bin wirklich sozialisiert und intensiv Fan geworden zur Zeit von Boll, Schulle, ne, die, die Ebbers, die, diese Riege. So, das war irgendwie meine erste Mannschaft, die, wo ich jeden Spieler in- und auswendig kannte und wusste, ich war auf der Nord, stand direkt hinterm Tor, als Ebbers sich den Arm gebrochen hat. Und okay, sah ihn da irgendwie mit gebrochenem Arm irgendwie auf dem Platz liegen. Das hat mich geprägt. Vorher war ich ab und zu mal da und ja, Ottens, den Namen kenne ich, Tom Forde habe ich gesehen, so kann ich mich dran erinnern, aber da war ich noch nie Intensiv-Fan. So, aber Schulle ist für mich halt einer von denen. So, das ist so St. Pauli-Kult, um mal das Wort zu sagen. Absolut. So, und ja, sich von dem zu trennen, war natürlich extrem schmerzhaft. Aber ich konnte schon im Winter nachvollziehen, warum das richtig war. Denn ich habe auch immer das Argument verstanden, wir als St. Pauli müssen sportlich halbwegs erfolgreich sein, und das heißt mindestens zweite Liga, damit wir die Strahlkraft haben, die wir brauchen, um auch unsere Message rüberzubringen.
Ja,
weil wenn
einfach
wir
zu überleben.
Wenn wir dritte Liga sind, dann überleben wir nicht. Dann ist der Verein auf einmal halbiert. Dann haben wir gar keinen Pressesprecher mehr. Dann macht das irgendwie der Präsident, der dann auch nur noch irgendwie Amateurpräsident ist, macht das dann irgendwie selbst. Und dann wissen wir, was dabei rauskommt. So, und dann sind wir auf einmal Preußen Münster oder Uerdingen oder Uelzen oder was auch immer mit Ü anfängt. So, und Das wollen wir alle nicht. So, wir wollen mindestens Zweitliga sein. So, und eigentlich, ich habe nie was gegen Aufstieg. Lass uns doch gerne mal erste Liga spielen. Wenn wir dann nur auf die Fresse kriegen, scheiß der Hund drauf. So, ich finde das witzig. So,
können wir nicht einen Kompromiss machen, dass wir nicht aufsteigen und DFB-Pokal gewinnen?
Das wird von mir aus gerne. Lass uns irgendwie international spielen vor allem. So, egal. So, ich habe das aber immer verstanden. Und Schulle hatte halt das Problem, dass er am Anfang natürlich lange gehalten worden ist, trotz Misserfolg. Das fand ich sehr, sehr gut. Genau wie bei Ewald Lien, der wurde auch gehalten, trotz Misserfolg. Das war sehr, sehr gut. So, aber als wir dann erfolgreich waren, dann hatten wir die einmalige Chance, letztes Jahr im Winter, erstmalig in der Geschichte, in der Weltgeschichte, in der Geschichte der Menschheit, vor dem HSV abzuschließen. So, und diese Chance hat Schulle vermasselt, indem er einfach an seinem Konzept festgehalten hat, obwohl es nicht geklappt hat. Wir haben die Hinrunde alles gewonnen, waren Herbstmeister, waren Erster mit Abstand. So, und dann in der Rückrunde haben wir alles verloren. Und nur, weil Schulle an seinem Konzept festgehalten hat. Weil er nicht irgendwie eingesehen hat, ich muss jetzt mal irgendwie was anders machen. Wahrscheinlich hat Hürzler ihm damals schon ins Ohr gesagt. So,
pass mal, ich wollte gerade sagen, er schon, war ja damals schon im Trainerteam. Ne?
Hürzler war damals schon im Trainerteam und er hat es nicht hingekriegt. Und deswegen bin ich auch nicht Fan von Hürzler. Er hat es halt nicht hingekriegt, Schulle auf Spur zu bringen und zu sagen, hör mal zu, Schulle, hast ja recht hier mit deinem traditionell, wir machen es jetzt so und bla bla bla. Du musst jetzt mal was anderes machen. Die Leute haben dich durchschaut, wir wissen ganz genau, wie wir gegen St. Pauli gewinnen können. Natürlich personell, keine Ahnung, kam was dazu, aber man muss Schulle ankreiden, dass er in der vorletzten Saison sozusagen, wir sind ja jetzt schon in der nächsten, es nicht geschafft hat, vor dem HSV abzuschließen. So, und als es dann in der letzten Saison weitergegangen ist mit Verlieren, da muss man irgendwann sagen, Schulle, sorry, echt.
Okay, nächster Kompromissvorschlag.
So, und dass Bornemann ihn dann rausschmeißt, ja, beziehungsweise sagt, es geht nicht weiter, wir müssen eine andere Lösung finden und die Lösung sogar in einem Co-Trainer findet, habe ich Bornemann hoch angerechnet. Ich mag Hürzler immer noch nicht, es ist immer noch nicht der Trainer, den ich irgendwie zujubel, ich habe ihn nicht ins Herz geschlossen, das ist auch kein St. Pauli-Typ, das ist halt ein Bayern-München-Typ, so. Und wenn man jetzt mal hört, wie der in dem Rockantenne-Podcast über St. Pauli spricht, ne, was findest du denn geil an St. Pauli? Ja, also das Stadion ist ja geil. Da geht's nicht um Kultur. Da geht's drum, dass wir laut sind. Da geht's, er feiert, dass wir ein Partyclub sind, dass wir irgendwie alle stehen. Hallo, hast du mal auf die Tribünen geguckt? Herr Hürzler, wir sitzen alle. Das ist allein die Singing Area, die steht. Na, und die Stehplätze natürlich. Aber alle anderen sitzen. Und vielleicht stehen wir am Ende vom Spiel mal auf. Oder wenn ein Tor fällt, stehen wir natürlich alle auf. Aber ansonsten sitzen wir. Wenn ich stehe, ich bin in der vorletzten Reihe. Ich sitze ganz oben und es ist nur eine Reihe hinter mir. Wenn ich mich hinstelle, kommt von der einen Reihe hinter mir, kommt dann, ey, kannst du mal hinsetzen, ich kann die Ecke nicht
Fahne
sehen.
Runter.
Fahne runter. Ja, so ist das bei uns auf den Sitzplätzen. Das heißt, das weiß Hürzler gar nicht. Der ist ganz, ganz fremd. Der ist unserer Kultur komplett fremd.
Und das kriegen wir auch nicht mehr. Ich meine, man sagt jetzt, er ist noch
kommt
in der Ausbildung sozusagen, vom Alter.
Er ist jung, er ist 30, er ist halb so alt wie wir.
Vor allem, aber das ist ja das, also das Risiko, Schulle zu feuern, das habe ich auch. Hallo?
Hallo.
Ein Bier hatte ich noch bestellt vorhin.
Also kannst du.
Hast du auch noch eins?
Später.
Später. Ein Bier für später, ein Bier für jetzt, ein Bier für später. Ich habe das Risiko, dass er und vor allem auch Uke eingegangen ist, Schulle vom Legendenthron zu stoßen, habe ich sehr wohl honorieren können. Das ist auch gar nicht das, was ich mit dem Bornemann-Dilemma meine. Ich meine eher diese Verbindung tatsächlich, in 4 Jahren ein Konzept beispielsweise gefunden zu haben, dafür, dass aus der U23, aus der U19, die durchlässiger wird.
Ewiges Thema bei uns.
Stichwort heute gerade im Transfermarkt, das Interview mit Sven Brodersen, der ja auch sozusagen irgendwann, gut, da war jetzt Bornemann gerade so da, das kann man ihm jetzt nicht anlassen, aber wir haben beim FC St. Pauli, und das ist das, was ich mit Dilemma meine, Bornemann schafft es ja, junge Spieler Durchlauf zu erhitzen. Stichwort Kovicere, Stichwort Daschner, Stichwort ich weiß nicht wer.
Naja, da bist du bei den Leuten, die er ablösefrei geholt hat und aus denen er ordentlich Kapital geschlagen hat. Die Leute meine ich gar nicht. Ich meine, wir haben ein Niedersachsenzentrum und wir haben eine Bundesliga U19, wir haben einen tollen Unterbau, wir haben eine U23, die...
Wir haben Igor Matanovic, wir haben Franz Rocco, wir haben... Sven Brodersen ist auch Profi geworden bei uns.
Ja, und der ist alle U-nationalen Mannschaften durchlaufen und ist dann tatsächlich nach Japan gegangen, wo man auch so dachte, okay, klar, der hat zu dem Zeitpunkt hat er tatsächlich natürlich einen...
Dankeschön.
Der ist
natürlich... Uso aus Haus.
Uso aus Haus.
Auf die Taverna Placa.
Eva ist so, einmal auf die Taverna.
Also heißt das eigentlich, dass wir gehen sollen?
Nee, da kennst du dich hier nicht aus. Achso. Das war nicht der letzte, glaube ich.
Nee, das machen die immer mal so zwischendurch. Achso. Also normalerweise kriegt man immer nur direkt nach dem Essen ein Uso.
Achso.
Wenn wir Pech haben und der Wirt ist da, dann ist das manchmal öfter als nach dem Essen. Das ist vor dem Essen, kurz vor dem Essen, während des Essens, nach dem Essen und nochmal nach dem Essen.
Und beim Bezahlen.
Und dann beim Bezahlen. Also tatsächlich ist es Yassas.
Also wir haben eine Durchlässigkeit aus der Jugend U23 in die Profis, aber die ist zu gering, das stimme ich euch zu.
Auf jeden Fall, also ich das finde ich auch jedes Mal wieder aufs Neue schade.
Und das hat Bornemann nicht hinbekommen im Sinne von, dass er ist so viel Risiko eingegangen, Hürzeler zum Trainer zu machen. Und sich mit der ganzen JHV anzulegen, weil das war ja kurz vor der JHV, hallo, da hat man auch noch das geilste Timing hingelegt, das es überhaupt noch so gibt. Und da hat er mich übrigens, also, wie gesagt, er kriegt mich ja immer mal wieder, da hat er mich mit der Geschichte, die er dann erzählt hat, die da waren, erinnern sich, die den Podcast regelmäßig hören, erinnern sich auch. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt seit Donnerstag neu dabei sind. Herr Bornemann hat auf der JHV sehr persönlich und sehr emotional erklärt, warum er diese Entscheidung getroffen hat, und zwar mit seiner persönlichen Historie hat er das sehr doll verbunden, dass er bei Freiburg die Chance bekommen hat, sein Potenzial zu entfalten, und dass er das sich als roten Faden genommen hat für seine Arbeit, und das habe ich ihm abgenommen, weil, wie du schon sagst, er auch Schulle lange beschützt hat und gesagt hat, ich will hier jemandem sozusagen den Raum geben, sich zu entfalten, und als diese Entfaltung einfach nicht weit genug ging aus seiner Sicht, hat er sich den Nächsten genommen, von dem er glaubte, dass der sich entfalten kann. Und das habe ich ihm abgenommen, und das halte ich auch für sehr mutig. Und das ist auch etwas, wo sozusagen die Nadel extrem pro Bornemann ausschlägt. Aber was mir immer fehlt, ist die langfristige Strategie zu sagen, also ich möchte, dass der FC St. Pauli so etwas wie das Lissabon oder das Amsterdam von Norddeutschland wird und wir quasi mindestens 2 Spieler aus unserem NLZ jedes Jahr in den Profikader ziehen. Und auch da gehe ich ein Risiko ein, das ich ja bei Trainern auch eingehe. Das fehlt mir so ein bisschen, ehrlich gesagt. Und da sehe ich auch das Dilemma, auch im Sinne von, dass da die Verbindung zum FC St. Pauli irgendwie nicht so richtig hinhaut, weil Spieler ablösefrei aus der dritten Liga holen, die Durchlauf erhitzen, das ist zwar eine Kunst, aber die kann ich auch bei Hoffenheim oder bei Fürth erledigen oder bei Kiel, da muss ich nicht beim FC St. Pauli sein. Und diese Besonderheit, also wie sieht das Konzept, das langfristige Konzept beim FC St. Pauli aus? Das kann ich jetzt nach 4 Jahren ehrlich gesagt nicht so richtig erkennen. Außer, dass er seinen Job gut macht.
Ich habe gerade mal geguckt, was Schuller eigentlich gerade so macht. Der ist ja Trainer geworden beim FC Basel, ne?
Ja, die haben das Auftaktspiel verloren, wenn ich das richtig sehe.
Auftaktspiel verloren, aber jetzt das zweite Spiel 5-2 gegen Winterthur gewonnen.
Oha, also...
Heimspiel stark, wie immer bei Schuller. Rede ich vorne rein,
ja. Ja.
So, Hinspiel in der Europa Conference League Qualifikation verloren, aber Schuller spielt europäisch.
Ja. Ne? Europapokal. Schuller spielt Europapokal.
Mit seinem neuen Verein. Und Basel. Ist, glaube ich, tatsächlich Basel. Eine Niederlage Basel. Gestartet.
Mal sehen, ob er das verbaselt.
Ja, aber das zweite Spiel gewonnen, haben wir gerade gesehen.
Ah, okay.
Also es wurde ja lustigerweise aus der Fanschaft oder aus der Mastodon-Schaft, wie nennt man das, aus der Fediverse-Schaft vom FC St. Pauli schon gemutmaßt, dass Schulde schon unter Druck steht bei Basel nach dem Hinrunden Auftaktniederlage. Und da denke ich, manchmal sind wir auch nicht anders als der HSV. Ne? Also,
die kochen auch nur mit Wasser.
Nee, wir kochen vor allem ganz schön schnell hoch. So sowas naja. Angeht. Die Saison ist lang und anstatt Schulde
und Tim Walter ist schon 3 Jahre
alles Gute der Welt zu wünschen und sagen, ach scheiße, du wirst schon noch deinen Weg machen und gewinnen. Nein. Ja, siehst du, bei Basel schafft das auch nicht. So. Das ist doch nicht schön. Das hat mir nicht gefallen.
Naja, klar. Also es ist alles eine Frage der Zeit, logischerweise. Ich weiß nicht, ob diese Vereine, die dann in vermeintlich höheren Kategorien oder Zielen schweben, ob da die Lunte kürzer ist, bis der Trainer geht. Ich glaube, da gibt es
keinen Maßstab. Ich glaube, in der Schweiz, da ist die Lunte doch in Basel. Ist das Bern oder Basel, wo es diesen herrlichen Witz gibt, wo das Pärchen lernt sich in der Kneipe kennen und fragt dann irgendwann nach einem schönen Abend, gehen wir zu mir oder zu dir? Und er wohnt im 4. Stock und der Fahrstuhl ist kaputt und dann gehen sie hoch, halten ihn mal an und knutschen und sie zieht sich aus, schon im Treppenhaus und er fragt dann irgendwann, wieso schmeißt du denn deine Klamotten weg? Willst du die nicht irgendwie mitnehmen? Und dann sagt sie, bis wir fertig sind, sind sie unmodern. Okay. Das ist, ja, ist das ein Bern? Das ist Bern, die Berner sind
keine so lange. Ahnung.
Ich glaube, das sind die das
ist ein Berner Witz. Ich habe einen Kumpel in Basel, der heißt Tobi,
Prost. Wie Oha, ich.
Guter Name.
Und arbeitet auch bei Adobe wie ich und der hat tatsächlich die E-Mail-Adresse tobi@adobe.com. Da bin ich sehr neidisch.
Das stimmt, das ist cool.
Da müsste man Xing Chang Chong machen und irgendwas, würde ich sagen.
Er ist schon länger dabei als ich, deswegen habe ich da keine schlechte Chance. War letztens übrigens
also ich könnte dir Tobi jetzt St. Pauli Social anbieten als E-Mail-Adresse.
Ja, super. Weil ich noch so viele E-Mail-Adressen brauche.
Ja, du hast ja auch eine coole. Mit MIC.fm ist auch ganz schön.
MIC.fm ist meine Domain und isolation.de ist meine Domain und das ist meine Band übrigens. Hieß früher Isolation.
Isolation. Ist das euer
Hit? Müssen wir tatsächlich mal was auf die Playlist
das
setzen.
Stimmt,
auf die St. Pauli Pop-Playlist.
Ich bin aber nicht auf Spotify. Also meine Musik ist nicht auf Spotify. Nein. Mein Podcast ist auf Spotify. Das ist mir mittlerweile sehr peinlich.
Ist Wieso? Deine Musik bewusst nicht bei Spotify?
Ich habe halt kein Label.
Ach so, okay. Ich dachte, das ist so eine Einstellungssache.
Nein, nein. Also, als es noch cool war, Grufti zu sein, hieß die Band Isolation as Companion.
Ah, okay.
Das konnte sich aber keiner merken. Dann hat die Band das irgendwann geändert auf Isolation.
Auf Isolation. Me, myself and I.
So,
yes. Isolation.
Und dann ist unser Drummer irgendwann erst ein Jahr nach England gegangen, dann wiedergekommen und dann nach Amerika abgehauen. Dann war er weg. Und dann haben wir uns umbenannt in Horst Blank.
und wart eine Gitarren-Akustik-Band.
Nee, da waren wir erstmal Metal. Also da hatten wir zwei E-Gitarren, Schlagzeug, Bass und Geige. Und unser Geiger hat gesagt, also wir haben einen neuen Bandnamen gesucht und unser Gitarrist, der zweite Gitarrist, wollte Blank heißen, weil das so schön mehrdeutig ist mit irgendwie, ich bin Blank.
Das ist ein sehr geiler Bandname übrigens.
Aber auch Shiny. Und
aber Boris Blank von Yellow hat sich für Yellow entschieden.
Es gab aber schon eine Band, die hieß Blank in Hannover. Dann habe ich gesagt, so, wir müssen irgendwas anderes. Und dann hat,
wie wär's mit Blankenese?
Und dann hat der Geiger gesagt, er würde gerne Horst heißen, weil damals war Horst Köhler unser Bundespräsident. Er fand den Namen Horst so scheiße. Und dann haben wir gedacht,
hey, Horst ist doch
Horst. Wenn wir uns Horst Blank nennen, dann denken alle, das ist ein Typ. Das ist ein echter Name. Ja. Und es gibt einen, also wir haben uns dann auf online um die Domain horstblank.de gestritten mit einem Zahnarzt.
Horst Blank heißt. Blanke Zähne, blanke Nese.
Oh, Horst Blank war eine sehr Horst geile
Blank
Band. Wir haben auch einen Song geschrieben, der Horst Blank heißt. Mittlerweile heißen wir Tobian, weil wir sind nur noch zu dritt.
Und er macht jetzt einen Song, der heißt Horst Blank ist tot.
Horst Blank, den Horst. Wir haben einen Horst Blank Song geschrieben, wo drin wir erklären, warum wir Horst Blank heißen. Und jetzt haben wir den Text leicht umgedichtet und erklären, warum wir Horst Blank hießen. Aber jetzt heißen wir Tobian, weil wir Christian und Tobias sind.
Wie heißt doch diese Punk-Kombo aus der Schweiz, die Horst Blank verkauft Heroin auf Sylt?
Boah.
Das ist nicht Horst Blank, sondern...
Nee, du hast das auf die falsche Spur gebracht. Also ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Du kommst, was für ein geiler Song war das denn? Den haben wir auf der Playlist übrigens, soweit ich weiß. Müssen wir noch mal.
Aber wir öffnen die Playlist natürlich jetzt für Input. Ne? Das heißt, Tobi, wenn du was hast, was auf die Playlist soll...
4 Jahre Bornemann. Was fällt uns dazu ein?
Ja, also ich außer war ja gerade... Meine Tochter,
jetzt kommt die Geschichte, die wir im Vorfeld schon...
Meine großartige Tochter Mareile, die ist ja jetzt in Koblenz. Die ist 19 und fängt heute... Am 1.8. ist ihr erster Ausbildungstag. Heute ist ihr Ausbildungstag, Jahresbeginn.
Hooray.
Als Veranstaltungstechnikerin. So.
Habe ich gesehen, dein Aufruf heute.
Genau. Ihr Kollege, die haben pro Ausbildungsjahr haben die zwei Auszubildende und der Kollege ist abgesprungen in allerletzter Sekunde. Tragische Geschichte.
Was ist denn das für eine
Kollege? Ja, das ist heute, glaube ich, gang und gäbe.
Ist das so?
Nee, ja. Gesundheitliche Probleme. So, also okay, dann geht das. Bitte nicht werten hier.
Okay.
So. Aber wir haben, wie wir so gute Eltern sind, unserer Tochter beim Umzug geholfen. Mein Jahresurlaub ist also draufgegangen für 2 Wochen Koblenz.
Auch im 5. Stock.
Die erste Woche 3. Stock ohne Fahrstuhl, Kühlschränke hochschleppen.
Und das in der Sommerpause. Du hättest so schön zum TuS Koblenz gehen können.
Da war nichts. Ich hätte ja ein Fußballspiel angeguckt. TuS oder Rot-Weiß.
Gibt es auch Rot-Weiß Koblenz?
Gibt zwei Vereine, die auch sehr konkurrierend sind. Der eine ist der richtige, der andere ist der falsche. Ich frage mich, welcher. Also, habe ich nicht verstanden. Ich hatte eine Ferienwohnung.
Beim nächsten Mal fragen wir wieder, wenn du da warst.
Ich hatte eine Ferienwohnung beim Oberbürgermeister von Lahnstein. Ich habe in Lahnstein gewohnt und dann stellt sich raus, mein Vermieter ist der Oberbürgermeister. Total cooler Typ.
Das sind doch die Geschichten, die wir heute im
Podcast haben. Da hast du ein Anschreiben gekriegt vom Oberbürgermeister und hast gedacht, wieso schreibt der mich an? Und
willkommen in unserer Gemeinde.
Nein, aber
wir erhöhen die Miete.
Während wir schon dort waren und noch eingezogen sind und ich habe noch Sofas aufgebaut, hat Mareile irgendwie eine Anfrage gekriegt, hey, kannst du aushelfen, wir brauchen dich. So, sie lernt Veranstaltungstechnikerin bei Zeus Audio und die machen sehr viel auf der Festung. Also es gibt ja die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Ist da schon, kannst mit der Sessellift, kannst du da hochfahren? Mit der, wie heißt denn das? Das ist so eine Bahn, so eine Seilbahn heißt das eigentlich, nicht Sessellift. Mit der Seilbahn kannst du hochfahren und dann bist du auf der Festung.
Oh, ich bin total beruhigt. Ich hatte jetzt befürchtet, wir fahren ja da sicher mit dem Podcast hin. Ne?
Ja, nach Koblenz.
Auswärtsfahrt auf jeden Fall.
Unbedingt.
Koblenz, zu Rot-Weiß oder Tusk, je nachdem.
Sag mal, 4. Liga, 5. Liga?
Die einen sind gerade abgestiegen, die anderen aufgestiegen. Die haben getauscht von Regionalliga nach Verbands und zurück.
Okay.
Also 4. und 5.
Also 4. Liga.
Also aber vielleicht ist in der Nähe noch irgendwas, was
wir schauen. Wir schauen uns die Frauen
von Koblenz kommt man ja ganz schnell nach Saarbrücken. Also hier Jenny Elversberg.
Ja.
Und Entschuldigung.
Ja,
das seit dem Pokalspiel gegen Elversberg sage ich immer Jenny Elvers. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ziemlich albern auch. Ne? Aber
Jenny Elvers war eine Co-Kommilitonin von mir. Und die hat auch auf Partys immer schon ihr...
Es ist ja eine Niedersächse. Ich glaube, er kommt aus
Heidekönigin.
Heidekönigin aus Lüneburg.
In Soltau.
Die war in Soltau, die Heidekönigin. Die war in den Schafstall-Partys immer sehr, sehr weit vorne.
weit vorne, sagt er mit weit aufgerissenen Augen.
Okay. Ganz weit vorne.
Alles klar. Also,
ganz und weit vorne. Bevor
wir sprachen gerade über die Spotify-Playlist. Zumindest hat meine Tochter
hat dir einen Auftrag gegeben.
Nein, sie hat dann schon irgendwie vor ihrer Ausbildung als Aushilfe mitgejobbt für Zeus auf der Festung Festival aufgebaut. Und dann war ein Weltmusikfestival auf der Festung Ehrenbreitstein, das heißt Horizonte. Und ich dachte so, oh, Weltmusik, ganzen Tag Panflötenmusik hören, so, nee, kein Bock. So, aber dann haben wir
Freitag. Und so Haremshosen tragen.
Wir standen.
Bälle, Mayo Bälle.
Meine Tochter hat. Bälle.
Ich war so auf Toilette, aber ich wollte sagen, Weltmusik ist auch Helmut Zerlett.
Meine Tochter hat klar gemacht, dass wir auf der Gästeliste standen. So, da habe ich mich voll gefreut. Sind wir hingefahren, ganze Familie. Und ich habe echt sonst was erwartet, wie schlimm das wird. Aber erstens gab es natürlich ganz viel Weltessen auch. Also es gab dann irgendwie Knöpfle aus Südtirol, die dann als Spätzle verkauft worden sind, also Käsespätzle.
Ah, okay.
Und es gab irgendwie südamerikanische, weiß ich nicht, wie die hießen, Dinge, so frittierte Dinge. Und die Musik hat mich sofort gekriegt. Das Erste, was ich gesehen habe, war Marco Dingsbums.
Also klingt nicht nach einem Headliner sozusagen. Also
naja, es waren halt die Ersten, die nachmittags gespielt haben. Lass mich kurz nachgucken. Marco Lobo Quintett.
Das klingt eigentlich eher nach Jazz, komischerweise, oder?
Genau, so. Und Marco Lobo ist Brasilianer. Und der hat die ganze Zeit irgendwie Bongos gespielt, schnell irgendwie aufgehört, runtergegriffen zu irgendwelchen Rasseln, hat er gerasselt ins Mikrofon.
Und aber er ist nicht verwandt mit dem anderen Lobo, oder?
Nicht mit Sascha Lobo. Nee, der ist ja Berliner.
Stimmt.
Nee, Marco Lobo Quintett war geil, weil der Marco Lobo selbst, der Bandleader, hatte offensichtlich einen an der Klatsche.
Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, glaube ich, um da auftreten zu können.
Aber oder? Nicht Jazz auf einen auf der Klatsche, sondern irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Die Band, aber die vier Mitmusiker, das waren halt sehr, sehr geile und ich glaube auch alle deutsche Jazzmusiker.
Und er war Sänger sozusagen?
Er hat auch gesungen, aber nicht viel. Er war Bandleader und hat im Wesentlichen ist ausgeflippt, hat irgendwie gerasselt, hat Dinge getan.
Also so wie der Bass bei Happy Mondays, also praktisch nur getanzt und eine Rassel und ab und zu mal irgendwas geschrien.
Ich glaube, er hat auch entschieden, welche Lieder gespielt werden und so. Lass mal eben gucken.
Dann ist er natürlich schon Kapitän, würde ich sagen. Ne? Also der Irvine der Band sozusagen.
Er ist absolut der Irvine der Band, genau. Marco Lobo heißt er. Der hier. Guck. Da.
Zack. Oh ja.
Von dem brauchst du nichts auf die Setliste zu tun.
Also wollte ich gerade sagen, also sieht sehr feminin aus, aber also jetzt die Frisur zumindest.
Naja, er hat lange Haare, hatte ich früher auch. Hast du nicht?
Nein, konnte ich mir nicht leisten.
Ich hatte lange Haare. Jetzt habe ich keine mehr. So, hier, Reserva Moak.
Das klingt doch mal spannend.
Die Woche Gira musst du auf die Setliste tun. Das ist ja geil. Also,
zeig mir nochmal das Bild, damit ich hier gleich aktiv werden kann.
Reserva Moak. Ich hab gedacht, da gibt's Panflötenmusik und dann spielt da eine italienische Punkband, die aber in italienischen Akzenten, also so lokal, so Plattdeutsch quasi, das italienische Plattdeutsch, haben die gesungen.
Ja.
Total geil. Und die gehen voll ab. Die sind komplett schwarz-gelb angezogen, sahen aus wie Borussia Dortmund-Fans. War aber mehr so das Bienen- oder Wespen-Thema, was sie da hatten.
Ja. Welches Lied möchtest du dann auf die Playlist setzen?
Schießegal.
Nehmen wir mal so das erste.
Die sind alle geil. Das geht voll ab. Und
dann nehmen wir mal hier.
Der Tevoche Fagira.
Ja, dann kommt das mal auf die Playlist.
Genau.
Also ich wollte tatsächlich auch eine Sache auf die Playlist setzen. Und zwar ist gestern Fatboy Slim 60 geworden und da habe ich gedacht,
wie
ich
liebe geil.
Seine Videos und die Musik war auch, fand ich tatsächlich auch in allen Varianten immer sehr spannend, also noch unter Hausmanns als auch unter Fatboy Slim und deswegen würde ich da mal einen Song von Fatboy Slim, ich glaube Fucking in Heaven, nehmen wir mal in die Playlist von Fatboy Slim von meiner Seite aus. Erik, hast du auch noch was du jetzt tatsächlich...
Ich kann mich noch dran erinnern, als du aus Miami wiedergekommen bist.
Miami, geiler Song von Counting Crows.
Stimmt.
Pack mal Miami drauf.
Sehr gut.
Wir ja.
Meine Lieblingsband übrigens. Von denen covern wir auch am meisten.
Echt?
Okay. Ja.
Sehr gut.
Aber Miami nicht.
Wir müssen mal covern. Dann kommt auch gleich der Plattenvertrag.
brauchen wir noch ein Xylophon.
Sprich noch mal ein bisschen weiter. Ich muss nämlich hier noch die Saison.
Dann erzähle ich noch mal hier, woran mich Reserva Moak eigentlich erinnert hat, weil die hatten eine Sängerin mit dabei. Und von der Dynamik und von der Sängerin hat es mich sehr erinnert an Sonic Boom 6. Kennst du die?
Sonic Boom 6, nee.
Sonic Boom 6 ist aus Manchester. Und die waren mal Vorgruppe bei den Levelers. Da war ich auf dem Levelers-Konzert im
Levelers kenn
Knust. Ich. Ja, jeder kennt die Levelers. Das ist ja, das ist allgemein.
Allgemein so, gut.
Absolut.
Erik, kennst du Levelers?
Da kannst du auch sagen, kennst du die Dubliners?
Die Dubliners, ich war gerade in Irland und habe, glaube ich,
die Levelers kenne ich nicht.
Die Dubliners.
Die Levelers kennst du nicht?
Nein.
Oh, Lücke, Boatman. Lücke.
Motorlücke.
Musst du dir.
Werde ich mir gleich mal.
Levelers, Boatman drauf tun.
Ich hatte ein Bier bestellt, genau.
Achso, ich hatte auch ein Bier bestellt.
Danke.
Hallo, ich hatte auch ein Bier bestellt.
Zu spät.
Ich hatte schon ein Bier.
Jetzt habe ich hier zwei. Hier, komm.
Achso. Ah. Ich hatte, hallo.
Wir teilen
ich hatte auch ein Bier.
Wir teilen nachher durch drei. Ist egal.
Die Levelers.
So. Levelers, geile Band, Boatman, bitte auf die Playlist tun. Und dann war ich da auf einem Levelers-Konzert und habe mich auf die Levelers gefreut. Das ist ja so irischer, schneller Rock irgendwie. Und dann war die Vorgruppe war eine Ska-Punk-Band aus Manchester mit einer kleinen Sängerin dabei. Sonic Boom 6. Und da hatten sie gerade die neue Platte rausgebracht, City of Thieves. Und
sag mal ungefähr eine Jahreszahl, grob.
2009 haben sie das Album rausgebracht und da war ich da bei den auf dem Konzert. Und
Scar seit 2009, also
da bin ich ganz großer Sonic Boom 6 Fan geworden. Das war auch das...
Sag nochmal das Lied von Levelers, welches ich auf die Playlist...
Boatman. Well, I could choose the life I please and I would be a boatman.
Ach ja, es muss mehr gesungen werden in diesem Podcast. Sinead O'Connor, übrigens ja recently gerade verstorben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz viele Künstler erschließe ich mir entweder weil sie gestorben sind oder neu, weil sie gestorben sind und ich sie nicht richtig zwar kannte, aber ihr Repertoire einfach nicht so richtig würdigen konnte. Und Sinead O'Connor ist eine von diesen Künstlerinnen, die natürlich meine Jugend genauso geprägt haben wie die jedes anderen Menschen in Westeuropa, der in unserem Alter ist. Aber es gibt von ihr von 2007, meine ich, ein Album, das heißt die London Diaries und die Dublin Diaries. Und das sind zwei Alben mit denselben Songs, einmal in London aufgenommen, sehr slick und schick, und einmal in Dublin, aber eben
Dirty Old Town.
Also richtig schön. Richtig schön. Und da da kommt ihre irische Seele so richtig hier raus.
Okay, dann setze ich da mal was auf die Playlist.
Den ganzen Tag.
Song oder soll ich einfach mal gucken?
Ja, doch. Warte, zeig mal ganz kurz.
Gerade 2007 hast du gesagt.
2007, ungefähr. Kann das 2009 gewesen sein. Oder 2004. Auf jeden Fall in den Nullerjahren. Und die heißen irgendwie Dublin Studios oder Dublin Tapes oder so ähnlich. Dublin Sessions heißt die, genau. Und ich meine, also ich weiß auch, welchen Song ich am besten finde, aber ich kennt seinen Namen natürlich nicht mehr.
Ich reiche ihn auf jeden Fall nach, sozusagen.
Du reichst ihn nach?
So, dann hast du hier Sonic Boom 6, City of Thieves.
Nee, das kommt jetzt.
Da hatte mich Reserva Moak so dran erinnert. Das ganze Album ist einfach richtig geil, schnell, ska, zack, ab nach vorne und geile Leute. Richtig geil. So, und dann bin ich zum nächsten Sonic Boom 6 Konzert, wollte ich hin. Und weil meine Tochter, die war damals 11, Mareile war 11 oder so, fand die halt auch geil, weil ich habe die dann kennengelernt auf dem Levelers-Konzert als Vorgruppe, bin voll abgegangen, habe die CD gekauft und Mareile fand die auch super und wir haben zusammen die CD gehört und dann kamen die nach Hamburg, haben ein Konzert gespielt und hat Mareile gesagt, ich will dahin. Ich glaube, sie war 11 oder 12. So, und dann war das Konzert aber auf dem Kiez, also Talstraße, irgendwie so Seitenstraße von der Reeperbahn, irgend so ein kleiner Club.
Headbangers
Ballroom. Vielleicht
ja.
Das. Irgend sowas in der
oder
Art.
Oder Molotow vielleicht auch.
Nee, Molotow nicht. Aber so, wo 200 Leute reinpassen. Und dann haben sie da gespielt und ich hatte vergessen, dass ich ihren Ausweis mitnehmen muss. Also ich hatte meinen Ausweis mit, aber sie war halt 12 und ich dachte, okay, ich hatte vorher angerufen, kann ich dann den Minderjährigen mitbringen? So, ja, halte die Augen zu auf dem Weg dahin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann standen wir da und ja, so, aber wo ist denn ihr Ausweis? Weil du musst ja beweisen, dass deine Tochter, so kannst du hier irgendein Mädchen hier mit reinbringen. So,
und macht Sinn, ja.
Irgendwann kam dann der Besitzer, weil ich dann irgendwie, ich will hier jetzt rein, so, ich will das Konzert mit meiner Tochter sehen. Und dann guckt er uns
an. Ich bin die Vorband, hast du gesagt.
Guckt er uns an und sagt so, Alter, wenn das nicht deine Tochter ist, dann weiß ich auch nicht. So.
Die Ähnlichkeit, das muss sein.
Die ist halt, jetzt ist sie irgendwie 1,87. Also
die sieht aus wie du, nur mit langen Haaren.
Die sieht aus wie ich, nur mit Brüsten vorne dran. Ja. Habe ich auch, aber größere. So. Also sie hat größere. Ja, egal.
Also deine Haare vor 15 Jahren. Und deine Brüste von jetzt.
Ja, genau.
Das sind doch die Geschichten, die wir hören wollen. Apropos. Ich hab nee, die wollte ich eigentlich gar nicht hören. Doch, die wir hören wollen. Jetzt also,
denken die alle Leute an meine Brüste hier, so wie die hier schwabbel.
Dann mache ich jetzt nochmal eine kleine Kurve übrigens, und sag nochmal, gestern war in Hamburg im Konzert im
Ich habe Bürste verstanden. Ich glaube, du hast das Bürste gesagt.
Ich habe Bürste.
Haarbürste. Nile Rodgers Konzert gestern mit Chic zusammen im Stadtpark. Leider ganz schlechtes Wetter und es war, glaube ich, trotzdem ziemlich gut. Viele Freunde waren da. Ich hatte auch überlegt und noch gezuckt, aber es war mir mit 80 Euro, glaube ich, auch zu teuer.
80 Euro aber ist auch viel.
Aber es ist, man sieht die Leute immer noch einmal.
Nochmal zu sehen, na, ja. Das wäre schon geil
gewesen. Und ich mache mal als Ausblick für die Saison dieses Jahr Good Times auf die
Good Playlist. Good Times.
Damit das auch nochmal gesagt wurde, dass das hier in Hamburg auch mal Open-Air-Konzerte bei Regen stattfinden können, die übrigens, gute Laune machen.
Ich habe übrigens eine Band, die ich nicht gesehen habe, aber vielleicht hast du sie gesehen, Willi, weil du warst ja auf der Saisoneröffnung. Warst du auch auf der Saisoneröffnung, Tobi? Tobi war nicht auf der Saisoneröffnung. Ich habe nämlich vor der Saisoneröffnung, also das Spiel gegen Hapoel Tel Aviv, habe ich eine E-Mail gekriegt von einer guten Freundin, einer alten Arbeitskollegin aus München, die irgendwo im Vorort von München da irgendwo wohnt und sagte, die Jungs aus dem Nachbardorf, die haben eine Band und die erzählen die ganze Zeit, dass sie nach St. Pauli fahren und da bei der Saisoneröffnung auf dem Südkurvenvorplatz spielen und promote das mal. Die sind voll gut.
Und du jetzt hast aber den Namen.
Hatten wir ja dummerweise keinen Podcast währenddessen und deswegen Ach können so. Wir die jetzt nur jetzt promoten.
Also posthumer Ruhm sozusagen.
Und lustigerweise hat, wer heißt noch unser allseits beliebter Stadionsicherheitsbeauftragter?
Brooks.
Brooks. Sven Brooks hat, ich kann das nicht zitieren, weil das war nur für Freunde gedacht, aber sinngemäß hat er sich sehr gefreut darüber, dass es eine Band gibt, die er überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und von der er total geflasht ist.
Das
und die
Sven Brooks Quintett.
Hagen 02.
Ach, Hagen, kommen, das klingt nach neuer Tabelle.
Hagen 02 kommen aber irgendwo aus kleinen Pleggersdorf, hätte ich fast gesagt. In der Nähe von München, sind Urbayern und spielen aber Punk. Und das Lied, das ich auf die Playlist machen möchte, ist Teufelsküche. Oh, nein, es geht ja sogar los hier. Teufelsküche von Hagen und Zwei.
Du bist Kajüt, sozusagen. Okay. Ich habe gerade noch rausgefunden, während du das auf die Playlist tust, nichts für die Playlist, aber for the record, im Marco Lobo Quintett auf dem Horizonte Festival in Koblenz am Schlagzeug saß Gerwin Eisenhauer.
Oh, was für ein geiler Name.
Das ist ein Künstlername. Der und muss.
Nee. Der heißt so.
Ich will seinen Ausweis sehen.
Der heißt Gerald Eisenbieger.
Gerwin Jeff Eisenhauer, geboren 1967 in Weiden in der Oberpfalz.
Oh, der ist sogar jünger als ich.
Erik, sag nochmal den Titel von Hagen 2.
Älter als ich.
Ein unglaublich.
Hagen 2, den Titel nochmal.
Hagen 02, Teufelsküche.
Teufelsküche, okay.
Teufelsküche. So, ein unglaublich begnadeter Schlagzeuger. Und das hat so einen Spaß gemacht, ihm zuzugucken, wie er Schlagzeug spielt zu diesem ausgeflippten brasilianischen Alter.
Die muss ich mir alle angucken.
Gerwin Eisenhauer.
Ich liebe das, ich liebe ja an diesem Podcast auch, dass das wir passiert eine Playlist haben.
Also du kannst nicht nach Gerwin Eisenhauer googeln. Der hat halt Trio 11 hat er mitgespielt, aber also man findet da ganz, ganz wenig. Er hat irgendwie zwei Schlagzeug-Lehrbücher geschrieben. Die
ist das
du
nicht schön?
Bei
Leute,
Thomann kannst
Leute,
du die kaufen.
Leute, von denen man wenig googeln kann.
Das passiert einem einfach oder es passiert einem
bei
nicht.
Bei Tobi Bayer und bei mir ist das ja, da kommt ja
da findest du
95 Seiten Quatschkram. Hm. Bei Willi findet man ja noch tolle Sachen, bei Mixcloud.
Nu Disco.
Ja, ich bin, tatsächlich bin ich ja bei Spotify und verdiene an jedem Play 0,00001. Fan.
Ja, weil geil. Weil du kein eigenes Label hast.
Ich bin mit einem Einschlafen-Podcast bei Spotify für den 0,00000 Cent. Nix.
Da war ein Null mehr als bei mir.
Nix. Du hast ja eine Eins am Ende gehabt.
Ich habe eine Eins.
Du verdienst was. Ich verdiene nichts.
Also wenn die GEMA, also es sind ja die lustigen Briefe, wo alle sagen, scheiße, ich hab Post von der GEMA und ich wieder, hey, Ausschüttung, 2,57.
Das wäre ja übrigens auch nochmal eine Idee, um vielleicht nachhaltig Einnahmen zu erwirtschaften für den FC St. Pauli, hallo, mal ein Label zu gründen.
Hast du Zeit?
Nö, nee, aber ich kenne jemanden, den bezahle ich.
Der hat ein Label gegründet.
Heißt
Ach, was, Willi, du kriegst Geld hier für den Podcast?
Nein, okay, göttlich. Nee,
für den Podcast natürlich.
Okay, mal ich. Willi kriegt kein Geld, aber Markus, also der Markus Willnauer kriegt Geld. Der hat sich beschwert, warum wir nichts verdienen in dem Podcast. Habe gesagt, ich gebe dir Geld. Seitdem war er aber nicht mehr da.
Und er geht auch nicht mehr ans Telefon, wenn du
also geht nicht selber, das Konzept, ne? Aber das Geld, also das irgendwie, habe ich das mit dem Kapitalismus falsch verstanden? Ich weiß nicht.
Sich mit deinem Geld abgesetzt in fremde Länder.
Ich glaube nach Norwegen. Ab nach Norwegen. Und Norwegen ist teuer, ihr wisst das. Muss also eine ganze Menge sein, die ich da überweise.
Es ist soweit, ich wollte gerade was googeln, ich habe vergessen was. Was wollte ich gerade googeln?
Ich weiß nicht.
Du wolltest was googeln mit Musik, glaube ich.
Kapitalismus.
Kritik. Nee, Hagen.
Gerwin Eisenhower
war dann ein Wurf.
Haben wir eigentlich das Thema Bornemann beendet und kriegen wir einen geilen Übergang zu Gerwin Eisenhower zu Andreas Bornemann hin?
Habt ihr das Hürzeler-Interview jetzt gehört oder nicht?
Nein, erzähl mal ein bisschen davon.
Erzähl doch nochmal zumindest ein paar Pointen.
Also, ich glaube, der Hürzi ist ein echt netter. Also auf jeden Fall ist er kompetent, fußballerisch kompetent. Sympathisch, auf jeden Fall. Aber St. Pauli-Kultur, also dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und so eine Frage stellen, wie legen wir die vegetarischen Würstchen tatsächlich auf einen anderen Grill, auf das Fleisch, das versteht der nicht.
Also mir fällt immer nur die Geschichte an, dass er mal Nachmieter werden sollte vor einem Freund von mir und er sich vorgestellt hat, das ist so ein Everybody's Darling gewesen, so wie sich jede Schwiegermutter den Schwiegersohn wünscht.
Also was ich mir wünschen würde.
Hallo, ich bin Fabian.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass Christoph Nagel sich alle, die beim FC St. Pauli als Festangestellte anfangen, einmal schnappt und durchs Museum führt und wirklich erklärt, worum es bei uns geht.
Sag mal, gab es nicht sowieso immer mit allen neuen Leuten diesen
den Rundgang, ja, den gibt's. Aber da lernst du, glaube ich, nichts über die Kultur. Da lernst du den Stadtteil kennen, dann lernst du, oh, hier ist dreckig, hier liegt eine Glasscherbe, hier ist irgendwie die Ritze.
Also 2 Stunden und dann
so. Abgemacht. Aber wenn du mit Christoph Nagel durchs Museum gehst, dann lernst du, wie sich das angehört hat, wenn auf der Gegengrade, auf dem Provisorium, alle Leute mit den Füßen gestampft haben. Da lernst du, warum auf dem Trikot von Dingsbums stand irgendwie, der Sponsor war irgendwie ein Bierladen und dann wurde das übergeklebt, das Sponsoring-Logo wurde übergetackert, genäht, weil die halt nicht mehr Sponsor sein wollten. Da sind wir halt ohne Sponsor aufgelaufen. Solche, also.
Die Wäsche auf links gedreht sozusagen.
Ja, und das. Von Christoph oder überhaupt im Museum lernst du halt, glaube ich, echt viel darüber, was uns ausmacht, wie das entstanden ist, warum wir so sind, warum wir uns immer ständig mit uns selbst beschäftigen. So, das lernst du einfach. Und es ist wichtig. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man versteht, warum das so ist, dass wir irgendwie jeden Stein nochmal umdrehen, warum wir immer unzufrieden sind.
Das zählt lustigerweise auch für mich zum Bornemann-Dilemma.
Und trotzdem glücklich und in Liebe sind.
Weil Stand heute, also Stand heute, und das ist ein Bornemann-Verdienst, haben wir mindestens 3-4 Spieler gehabt, die so nah am FC St. Pauli waren, auch kulturell, wie sehr wenig Spieler vor ihnen. Also wenn ich jetzt Mackinock, obwohl ich da nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch ein bisschen Mimikry war, das ist ja bei Spielern manchmal so, Lawrence, aber also da erinnere ich nur an sein Twitter-Posting, als der englische Geheimdienst den Johnny Roger vom FC St. Pauli
Terroristische Vereinigung Europas und unser Logo war dabei.
Also dieser Tweet müsste eigentlich
eingerahmt werden.
Im Museum hängen.
Christoph, kannst du mal bitte diesen Tweet ins Museum hängen?
Genau, ja. schönen Gruß, Christoph. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, weil er ja eigentlich mag er mich ja gar nicht mehr.
Ach, was, echt? Nein. Was hast du ihm getan?
Ich bin, ach, das ist eine lange Geschichte.
Es gibt einige Leute, die dich nicht mehr mögen, scheiß doch drauf.
Da geht, ja.
Darum geht's doch nicht.
Die Liste ist kürzer mit den Leuten, die ich mögen, wir mögen dich.
Na, mal gucken.
Noch, wer weiß, was noch kommt heute.
Willi kann ja nicht weg, der ist ja quasi verwandt.
Mein Bus kommt gerade.
Immer das Gleiche, mein Bus kommt gleich. Aber auf jeden Fall, Mackinock, Lawrence.
Philipp Herwang?
Was?
Philipp Herwang?
Philipp Herwagen war aber vor Bornemann noch da. Und das war auch einfach, weil der musste ja nie im Profifußball so richtig agieren. Der konnte ja in unserer Kultur. Oh Mann, Philipp, sorry. Der einzige.
Das jetzt habe ich gerade Philipp Herwagen mit Henk Fehrmann verwechselt.
Henk Fehrmann war aber nicht so richtig. Ich würde
das
jetzt.
War ein lieber Typ, aber nicht unsere Kultur. Ne?
Nicht unsere Kultur. Wer unsere Kultur war und was auch niemand begreift, war Marvin Duksch. Da gibt es ja die tolle Geschichte von Markus Wildnauer, der erzählt hat, dass nach dem ersten Spiel von Marvin Duksch ist der, da war eine Demo nach dem Spiel und da ist er mit, ich glaube mit Kalla, zu dieser Demo gegangen. Hatte keine Ahnung, um was es geht, aber hat gedacht, naja, ich spiele jetzt für St. Pauli, dann muss ich ja auch mit auf die Demo gehen. Und ich fand diese Einstellung einfach so geil, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier, dann mache ich da mit.
Ich glaube, das hat er bei den anderen 5 Vereinen danach auch gemacht.
Ja, aber war er bei den anderen 5 Vereinen auch bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung? Nein. Da waren nämlich auch Kalla und er.
Also Spieler, die nach dem
Engagement. Also dein Beuteschema
für neue Leute. Spieler, die nach dem Engagement beim FC St. Pauli noch bei Düsseldorf einen Vertrag unterschrieben haben, die können unsere DNA nicht akzeptiert haben.
Ach Quatsch.
Düsseldorf?
Du kannst da Profifußball sein und nach dem FC St. Pauli sagen, besser wird's nicht, aber ich krieg mehr Kohle.
Also,
wieso nicht?
Ja, mehr Kohle, aber du hast auch bei Düsseldorf nicht mehr Kohle verdient.
Ach so, ja, das mag sein.
Also, kulturell.
Also Marvin Duksch, den haben wir jetzt auch wirklich nicht gut behandelt, ne? Also der war richtig gepisst.
Naja, also es,
der war
es
ausgeliehen
war auch,
nach Kiel.
Also sein Abgang war tatsächlich auch beidseitig forciert. Also er wäre sehr ungern zu uns zurückgekommen.
Ja.
Und mit
Ansage. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil sich kein Schwein bei ihm gemeldet hat. Die haben ihn nach Kiel abgeschoben. Und als er da anfing, Tore zu schießen und kurz bevor der Vertrag verlängert werden sollte, da hat sich Herr Stöver übrigens mal gemeldet. Und da hat er gesagt, nee, Freunde, jetzt nicht mehr. Die hat mich hier ein halbes Jahr versauern lassen, dass sich kein Schwein für mich interessiert. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf euch. Also das haben wir versaut bei Marvin Duksch. Ich sage nur, dass das mit der Kultur bei Marvin Duksch gut dokumentiert ist, weil Markus Wildnauer zweimal dabei war, als er eben als Profi bei unseren Aktionen dabei war, bei denen sonst keiner dabei war. Das heißt also, nur weil jemand cool aussieht und die richtigen Sätze sagt, heißt das noch gar nicht, ob er St. Paulianer ist oder nicht. Aber um nochmal den Bogen zu Bornemann zu schlagen, ich finde schon, dass die Häufigkeit der Leute, die zu uns passen im Kader, dass die hat zugenommen. Wenn ich jetzt Jackson Irvine sehe zum Beispiel oder Saad, der aus Norder steht, der ja auch ein riesiges Risiko ist, den jungen Mann zu verpflichten und gleich nach vorne zu stellen.
Naja, man hat die Entwicklung
das sind so
gesehen.
Leute,
das ist, ich habe heute gerade ein Interview gelesen mit Jackson Irvine, der gesagt hat, das ist wirklich der Junge, der das größte Potenzial zurzeit neu dazu bekommen hat im letzten halben Jahr und wo die Entwicklung noch nicht absehbar ist, also dass noch am meisten passieren kann. Das sind einfach so Sachen, das sind so Überraschungspakete. Man muss ihm das tatsächlich auch positiv auf die Agenda schreiben, dass er das natürlich auch erkannt hat und dafür gesorgt hat, dass der Mann bei uns landet. Deswegen, es ist schon, er hat schon auch gut abgeliefert. Nichtsdestotrotz, wo sind die 4,5 Millionen für Kofi? Was ist damit passiert?
Na, die sind teilweise in den Etat gegangen, würde ich sagen. Denn
in den Etat,
um mal jemanden aus
Pandemie.
Dem Verein zu zitieren, Corona hat uns ein riesen Loch in den Pelz gebrannt, das auch immer noch da ist. Und ja, also die Ausbildungsvergütung, die Bornemann eingestrichen hat, die Ausbildungsdividende von Andreas Bornemann, die ja fantastisch ist mit Kofi Gerré und
Also wenn ich hier mal die Liste sehe, zum Beispiel bei dem einen Jahr, also jetzt aktuell Sinani ablösefrei, klar Metz gekauft für 450.000, Treu ablösefrei, Wahl ablösefrei, Albers ablösefrei, dann die Abgänge und im auch Jahr davor, das sind schon alles, auch Jackson Irvine ist seinerzeit ablösefrei gekommen, Metcalf, auch Stammspieler jetzt, Paccarada war ablösefrei, das ist, also eigentlich
bis auf letzten Sommer, ne? Letzten Sommer
ja, hat er verkackt. Da hat er verkackt tatsächlich.
Da hat er also nicht genug, also da ist dann
Daschner ablösefrei.
Bin ich hier richtig dran? Ja.
Ja.
Also, letztes Jahr im Sommer ist hier Kofi und Guido ist gegangen und dann hat er irgendwie nicht richtig, also den Angriff haben wir irgendwie, Daschner war ja schon da und Daschner war ja immer Talent, Hoffnung, zack, zack, zack. So,
also in dem Jahr tatsächlich, das sind die Ausgaben, ich habe das gerade vor mir, also 1,3 David Nemeth ist natürlich echt bis jetzt versenktes Geld tatsächlich.
Ja, nach hinten.
Also wegen gesundheitlicher Themen. Eggestein 600.000, Bukalfa 500.000, das sind mal eben so 2,5 Millionen, hätte ich fast gesagt, die
zum
Teil noch nicht mal auf der Bank sind. Ne?
Alter, das ist viel.
Das ist viel. Das war ein Griff ins Klo. Also da kann man auch mal Pech haben und sich verkalkulieren. Und auf Daschner gehofft haben und Daschner ist einfach zu spät gestartet.
David Otto,
jetzt ist Daschner gegangen und alle sagen, oh, Daschner ist gegangen, wir müssen den Stürmer ersetzen. Wir hatten ja vorher auch keinen. Also
um nochmal zur jetzigen Aufstellung zu kommen, das wollte ich eigentlich ganz zum Anfang nochmal gesagt haben, um jetzt diese Thematik mit dem ersten Auswärtsspiel aufzugreifen und was jetzt beim Heimspiel kommt. Den wichtigsten Step, den Hürzi Baby gemacht hat, war tatsächlich anscheinend die Tatsache, dass er jetzt dieses Umsetzen der vorhandenen Spieler, also das Rauskitzeln der Stärken, noch mehr geschafft hat, als das Schulle geschafft hat. Also zum Beispiel ein Marcel Hartl, der aus Schulles Zeit kommt und allein die Tatsache, wie er sich den Ball nimmt, nachdem er selber gefoult wird, ihn souverän versenkt und sich selber als Führungsspieler und die Lücke, die vermeintliche Lücke, deswegen komme ich eigentlich drauf, von Daschner, so extrem gut ausgefüllt hat, das ist natürlich wirklich auch ein Verdienst vom Trainer, irgendwo natürlich auch von Bornemann, aber natürlich auch die Tatsache, dass diese breite Brust jetzt plötzlich da ist, die einfach dazu führt, dass man ein völlig souveräneres Auftreten auf dem Platz hat, fußballerisch, und dass man halt auch weiß, okay, die Ansage anscheinend in der Kabine war, schlechte erste Halbzeit, Jackson Irvine sagt, du, pass auf, wir gehen jetzt raus, hauen alles rein, wer das erste Tor macht, gewinnt dieses Spiel. Sie haben das erste Tor gemacht, kassieren den Ausgleich und spielen trotzdem druckvoll in diesem Hexenkessel weiter. Das heißt, diese Mannschaft hat noch viel mehr als das, was man kreativ haben will, sondern sie hat auch tatsächlich diese Willenskraft und diese Säulen, die dann auch vorangehen, wie ein Irvine, wie ein Hartl, wie ein
Medic. Es ist total interessant. Ich wollte ja schon immer mal einen Podcast machen,
wo es um Fußball geht.
Wo es um Scrum und Fußball geht.
Ich sage nichts mehr.
Und das ist, nee. Also, das ist aber tatsächlich ja das, was mir unglaublich auffällt, seitdem Fabian Hürzeler am Ruder ist.
Meinst du, macht Retrospektiven?
Ich glaube, er formatiert stark, aber in dieser Formatierung gibt es unglaublich viel Freiheit. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an agile Konzepte, dass auf dem Platz entschieden wird und nicht vorher. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Jackson Irvine gesagt hat in der Kabine, die erste Halbzeit ist scheiße gelaufen, jetzt müssen wir mal mehr Gas geben, sondern da ist ganz konkret besprochen worden, aber auf Spielerebene, da gab es Input vom Trainerteam, das ist uns aufgefallen und die Spieler haben aber entschieden, wie
natürlich
sie die zweite
Halbzeit
angehen.
Natürlich wird er nicht gesagt haben, dass die erste scheiße gelaufen ist, das wird der Trainer natürlich vielleicht irgendwie angedeutet haben, dass mehr Potenzial da ist, aber die Null steht auf beiden Seiten, das heißt, es ist noch alles drin in dem Spiel und sie wollen das unbedingt gewinnen und der Weg dahin führt zum
Tor. Also mein Stichwort, ne? Agilität ist ja mein Stichwort. Ich bin ja auch, genau wie du, Agile Coach gewesen. Mittlerweile nicht mehr, aber im Herzen schon noch. Und ich habe gerade eben...
Vielleicht wird Willi ja irgendwann nochmal eine.
Kurz bevor ich hierher gekommen bin, habe ich noch eine agile Retrospektive geleitet. Also, eines der wichtigsten Kernthemen von Agilität ist ja das selbstorganisierte Team. Das heißt aber nicht, dass alle im Hühnerhaufen rumlaufen. So, also ganz viele interpretieren ja, also wenn du noch nie agil gearbeitet hast, dann denken ganz viele Leute, selbstorganisiertes Team bedeutet, jeder darf machen, was er will. Ist ja nicht der Fall.
Und jeder muss alles können.
Und es heißt auch nicht, jeder muss alles können. Und es heißt auch nicht, wir lassen das Team einfach mal alleine. Sondern Rahmenbedingungen werden vorgegeben. So. Und ich glaube, bei Timo Schulz war einfach zu wenig Selbstorganisation auf dem Platz. Da war halt ganz klar vorgegeben, so und so hat es zu laufen.
Das hast du so oft gesagt, der Chef auf dem Platz oder die Chefs auf dem Platz fehlen oder die Entscheidung auf dem Platz fehlt.
Und jetzt mit Hürzler. Fahren, ne? Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich Hürzlers Konzept ist. Und ehrlich gesagt,
ich glaube schon.
Diese Zwei-Kapitäne-Lösung vom letzten Jahr.
Ja, das war ein billiger Kompromiss. Ich glaube, die würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Oh,
weiß ich nicht so.
Also, ich glaube, die würde ich nicht zu hoch hängen. Du hast einfach, gab es halt so jetzt noch nichts, dass du zwei Kapitäne gleichberechtigt hast. Das ist einfach das, weil halt gesagt wurde, okay, der eine ist halt jetzt so der...
Das war aber nicht Hüssler, ne? Oder? Das war ja Schulz noch.
Ja, das war noch Schulz. Aber ich glaube, so eine Entscheidung kann ich mir auch vorstellen, dass die tatsächlich im Trainerteam gefallen ist. Also, dass jetzt nicht Timo Schulz alleine gesagt hat, er will zwei Kapitäne haben.
Ach, das glaube ich übrigens gar nicht, dass Schulz nur Dinge alleine entschieden hat, sondern das haben die schon alle zu dritt.
Und wenn wir mal aufs Kaiserslautern-Spiel gucken, die erste Halbzeit war ja eigentlich scheiße. Die war ja wirklich nicht gut. Da waren sie sehr langsam im Aufbau, da hatten sie keine Idee. Und ich glaube, dass sie in der Halbzeit keine Ansage von Hürzler gekriegt haben, sondern dass sie sich wirklich alle angeguckt haben, so, was ist hier eigentlich los? Was müssen wir eigentlich machen? Wie wollen wir denn jetzt hier mal irgendwie ein bisschen Terror auf die Straße bringen?
Also ich habe seit einem halben Jahr, habe ich immer mal wieder so Trigger, die mich an meine eigene agile Arbeit erinnern. Und ich sehe die bei Hürzler und deswegen hätte ich den gerne mal zu unserem Podcast genau zu so einem Thema. Wie führt man eigentlich eine Profifußballmannschaft agil?
Weißt du, was ich befürchte? Dass
der das genau weiß, was er sagen
muss. Nein, ich glaube, dass wenn er hier bei uns im Podcast wäre, wir haben ja ein diffiziles Bild von ihm, dass er, ich glaube, die Sachen, die wir eben negativ auslegen, dass er das komplett bestätigen würde und die Hoffnung, die wir hätten.
Also im Rockantenne-Podcast hat er reines Marketing gemacht. Der war nicht authentisch. Das war... Was wollen die wohl von mir hören? Dann sage ich das so.
Ja, okay, dann
und bei uns würde er komplett anders sprechen, glaube ich.
Ich glaube auch, da würde er sich aufmachen. Ich meine, du erinnerst dich an...
Ja. Da würde er das sagen, was wir hören wollen.
Wahrscheinlich.
Ich wollte Marvin Ducksch sagen, aber du erinnerst dich an Martin Drust.
Ja, ja.
Der ja so ähnlich klingt, Marvin Ducksch, Martin Drust. Hey Martin, hast du das überhaupt schon mal gewusst? Na egal. Auf jeden Fall hat Martin gesagt, ey, ich komme mal für eine halbe Stunde, haben auch gar nicht so viel Zeit. Und nachher haben wir ihm das Mikro aus der Hand nehmen müssen nach 3 Stunden, weil es einfach echt viel Bock bringt, mit uns zu podcasten.
Du hast ja die Batterie rausgenommen und gesagt, oh, jetzt ist aber die
so, der Strom alle, Martin, du musst nach Hause, wir müssen echt jetzt mal, es ist 2 Uhr nachts. Ja, aber die Geschichte wollte ich noch erzählen, als ich ein Konzept für den Frauenfußball gemacht habe. Aber das könnt ihr alles nachhören.
Was ja viele nicht wissen, wir haben ja im Verein eine große agile Erfahrung.
Ja, mit Sandra Schwedler.
Sandra Schwedler ist Aufsichtsratsvorsitzende sogar, ne? Und ja. Die ist Agile Coach, also Sandra, Einladung mal hier in den Podcast.
Ich habe sie schon eingeladen und auch schon gefragt, aber sie hatte
dummerweise noch keine Zeit. Warten wir mal ab, das ist halt, die hatte echt wenig Zeit. Also die hat einen anspruchsvollen Job und ein anspruchsvolles Ehrenamt. Schauen wir mal.
Machen wir einen Ausblick zum Schluss, einen Ausblick fürs Wochenende oder seid ihr jetzt noch nicht müde?
Düsseldorf, 13 Uhr, Samstag.
Wieso spielen die eigentlich 13 Uhr? Ich dachte, die machen ein 15.30 Uhr Spiel, weil die Bundesliga 3 Wochen später anfängt.
Habe ich auch nicht verstanden.
War das sonst immer so, dass es dann automatisch irgendwie einen anderen...
Früher war das so. Und tatsächlich, das Highlight-Spiel am Freitag war ja 20.30 Uhr. Also
eigentlich
Bundesliga-Zeit. Blau-Weiß gegen Blau-Weiß war eine Bundesliga-Zeit, ja.
Und wieso ist das jetzt? Ich würde mal... Also das ist mir überhaupt Freitag tatsächlich der Anpfiff auch 18.30 Uhr.
Das ist gar nicht Blau-Weiß, ne? Schwarz-Weiß-Blau, Entschuldigung. Mag keine Sau.
stimmt.
FC St. Pauli
ist euer Super-GAU.
Schon wieder Ohrwurm.
La, 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 la. Ich weiß es auch nicht. Ist das Spiel denn überhaupt 13 Uhr?
Ja, ja. 13 Uhr.
Ach, ich dachte 15:30 wäre schön. Dann könnte ich
also ich habe ja getippt, wir gewinnen 2-0.
Gegen Düsseldorf.
Ja.
3-2.
Düsseldorf ist ja Schauspielertruppe schlechthin.
Ja. Ja, ja.
Die waren mal bei uns zu Gast am 17. Oktober. Ich weiß nicht in welchem Jahr, aber es war halt der Geburtstag von meiner Tochter und mir.
Ah. 18:30 Freitag.
Und seitdem hasst meine Tochter
die Toten Hosen.
Düsseldorf.
Und die Toten Hosen.
Weil das halt so eine Schauspielertruppe ist. Weil die lassen sich halt fallen. Die feiern sich dafür, dass sie irgendwie eine Schauspielertruppe sind.
Ganz unangenehme Verein.
Du hast sie auf den dritten Platz gesetzt.
Du hast sie auf den dritten Platz
gesetzt. Ja, weil zu
weil
viele
die das gut können.
Weil zu viele Schiris drauf reinfallen.
Das heißt, eigentlich entscheiden die Schiedsrichter über die Tabellenplatzierung.
Am Ende schon. Also so wie die Schiedsrichterin beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien bei der aktuellen Frauen-WM.
Ah,
das war ja auch echt so. Warum kriegen eigentlich die Deutschen die erste gelbe Karte, wenn die Kolumbianerin ständig ihren Ellenbogen irgendwie da haben, wo er nicht hingehört?
Ja, das war mit Ansagen.
Boah. Wow.
Das ist aber auch
harte Nummer. Fies. Und ich verstehe es nicht. Also, Kolumbien, geile Mannschaft. Weißt du, diese Linda Cervelho,
18-Jährige, ne?
Ja, Nummer 18 Jahre alt.
Ich habe gerade gelesen,
dass das 1-0, unglaublich. Also wirklich.
Ich glaube, die hat gerade, kann das sein, dass sie im Training jetzt gerade irgendwie einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder irgendwas, sagte irgendwie heute gelesen, dass sie nicht mehr weiter trainieren konnte.
Das sind ganz, ganz tolle Fußballerinnen. Ja. Und gerade bei solchen wundere ich mich immer, warum müssen die dann mit solchen unfairen Mitteln arbeiten? Auch beim HSV. Gegen Schalke. Das sind so tolle Fußballer und trotzdem fallen die ständig im Strafraum hin. Warum gibt es keine gelben Karten für Schwalben im Strafraum, um Elfmeter zu kriegen?
Wie war
und
das
warum?
Bei der Frauenfußball-WM beim Interview der deutschen, welche Nationalspielerin war das noch, die dann tatsächlich in der Presse zerrissen wurde in Brasilien, weil sie gesagt hat, ja, sowas würde es nicht geben, dass jemand 5 Minuten auf dem Boden sich wälzt und dreht wie Neymar. Das gibt es im Frauenfußball nicht, so im übertragenen Sinne.
Doch, gibt's.
Ja, gibt's natürlich auch, klar. Es ist aber, ja, ich weiß nicht, es ist...
So, aber Herr Glatzel ist halt ständig hingefallen beim HSV und es ist einfach nicht nötig, weil das
er ist auch so Man of the Match geworden. Oder
Glatzel ist ein genialer Fußballer und beim HSV gibt's ganz viele geniale Fußballer, die müssen gar nicht hinfallen, aber wenn man ständig hinfällt und dann einmal Cissé irgendwie die Hand an seinem Oberschenkel hat und es dann Elfmeter gibt und das irgendwie spielentscheidend ist, weil dann ist Cissé irgendwie... Mit Rot irgendwie.
Gelb-Rot runter.
Es ist einfach scheiße. Also, warum muss man das machen als Fußballmannschaft?
Ist das, ich weiß nicht, also die englische Härte ist ja eine andere anscheinend. Und das ist, oder es wird zumindest.
Das hat nichts mit englischer Härte zu tun, das hat einfach mit Schauspielkunst zu tun.
Also, angeblich gibt es das ja in der Premier League nicht, dass diese Schauspielerei tatsächlich so geahndet wird. Dass einfach das gar nicht mehr passiert, also dass die Leute sich gar nicht mehr, also dass es die Show gar nicht mehr gibt.
Ich wünsche mir viel mehr gelbe Karten für Schauspielerei und tatsächlich beim letzten Spieltag gab es ja eine gelbe Karte für eine Schwalbe im Strafraum gegen...
Bei unserem Spiel?
Ich weiß es nicht mehr. Oder war es bei der Frauen-WM? Irgendwann gab es eine gelbe Karte wegen Schauspielerei im Strafraum und das fand ich sehr, sehr gut.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Also eigentlich normalerweise, also was man hört sie Baby ja auch noch anrechnen muss, sehr hoch anrechnen muss, ist die Tatsache, was Markus Weinberg letzte Woche auch schon gesagt hat, dass wir davon ausgehen, dass tatsächlich wenig Gegentore fallen in dieser Saison bei uns und dass die Abwehr sehr gut steht und dazu gehört, finde ich, auch eine solide Abwehrarbeit, die ja beim Stürmer beginnt und die beginnt halt auch mit der Tatsache, dass möglichst wenig faul gespielt wird und möglichst wenig faul bestraft wird durch
das
eine
das,
gelbe oder eine zweite gelbe Karte.
Das war das, was bei uns letztes Jahr im Winter den Turnaround gebracht hat. Es war gar nicht der Wechsel von Schulle auf Hürzler, sondern dass hinterher alle gesagt haben, Abwehr ist geil. Ne? Also es gab dann Interviews mit Hartl und mit anderen eigentlich offensiv ausgerichteten Spielern, die gesagt haben, ja, wir sind jetzt erfolgreich, weil wir alle verteidigen und verteidigen ist geil.
Verteidigen ist geil, genau.
Das und war der krasse Snackdose, genau.
Das war einer der ersten Punkte, wo ich dachte, das klingt mir sehr agil, sozusagen sich für das Ganze verantwortlich zu fühlen und nicht nur für meine Aufgabe da vorne.
Genau. Entwickler müssen auch QE machen.
Genau.
Und QE muss auch designen aufpassen.
Ja, und darüber sich zumindest dafür verantwortlich fühlen, dass das Ding weitergeht im Sprint. Und
nach jedem Sprint gibt es ein Deliverable und wir sind alle verantwortlich, dass es gut ist.
Ja, und wo gibt es eine schönere
Erik, wir müssen zum Ende kommen.
Wo gibt es eine schönere Sprintreihenfolge als im Fußball? Da haben wir jede Woche ein Heimspiel, jede Woche ein Auswärtsspiel. Da können wir entweder ein Wochen Sprints machen oder zwei Wochen Sprints. Da hätte ich nochmal echt Bock. Aber haben wir uns eigentlich lange genug über Andreas Bornemann unterhalten?
Ja,
finde schon. Dann gibt es noch ein Thema, das wir
jetzt aber nicht vergessen dürfen. Also das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist über Herrn Bornemann. Wieso wird ihm eigentlich gut geschrieben, dass er dafür zuständig ist, dass der Rasen so toll ist? Muss ich das verstehen?
Das habe ich heute irgendwo gelesen. Alter, ich habe eine Stadionführung bekommen zu Weihnachten, glaube ich, von meiner Frau. Und das war irgendwie im Januar, Februar. Und dann siehst du da diese Beleuchtungsmaschine. Also was das für ein Energieverbrauch sein muss, so einen Bundesliga-fähigen Rasen zu haben.
Diese Rasen,
die Beleuchtungsdinger. Da
die
sind
gelbe Sonne.
Die gelbe Sonne, die ist halt, während der Saison ist die immer nur für über dem Strafraum, weil da halt Rasen schnell nachwachsen muss.
Die man noch im Buxtehude sieht.
Im Winter ist die gelbe Sonne überall, ganzes Stadion.
Also ist Herr Bornemann unsere gelbe Sonne, sozusagen?
Der ist die weiße Sonne.
Die weiße Sonne, die graue
Eminenzsonne. Die weiße Sonne von St. Pauli. Ach ja, also wir steigen wir eigentlich auf jetzt oder was? Haben wir sowas?
Lass uns erstmal kurzweilig denken. Habt ihr einen Tipp fürs Wochenende? Wollt ihr einen Tipp abgeben oder sagt ihr einfach nur, wir gewinnen?
2-0.
3-2.
3-2-2-0.
Ich sag gar nicht wahr. 3-2 wäre ja HSV.
2-0.
Ich sag 2-1, weil Düsseldorf von Tor gut leider immer.
Dann wäre ja mein Tipp 1-1.
Spielt Hemmings eigentlich noch?
Naja, der spielt bei Sandhausen.
Echt?
mit David Otto zusammen. Henning spielt die 9, David Otto spielt dahinter den Daschner.
Und Diekmeier.
Und Diekmeier spielt tatsächlich hinten rechts.
Nein, wie
und
geil.
Da spielt noch einer von uns. Wer spielt denn dann noch?
Diekmeier ist nicht von uns. Ist von den anderen.
Nee, also jetzt tatsächlich von uns. Also ich glaube, es gibt noch irgendeinen, der da schon.
Ist das dieser Amerikaner, der auch immer, der auch bei Rostock war? Wie heißt der immer noch?
Dexter
Barnes, genau. Dexter Barnes hört sich immer so an.
Bentley Dexter Barnes.
Bentley Dexter Barnes hört sich immer an wie aus Texas von Dallas. Beim Ball der Ölbarone wird vorgestellt. Dexter Barnes.
Also für einen Drittligist hört sich das schon gut an. So mit Hennings, Otto und Diekmeier, da hast du schon. Also ich meine, die haben gefühlt vom 30-Mann-Kader 25 Abgänge und 16 Zugänge oder so. Deswegen ist es, glaube ich, mit der Favoritenstellung.
Luca Zander!
Ja,
der Lieblingsspieler von meiner Tochter. Luca Zander.
Den ich gerne in einer blauen Blume getroffen habe in Altona.
Ja, was?
Zander und Dennis Diekmeier streiten sich um eine Rechtsverteidigersituation.
Haben wir, glaube ich.
Alexander Mühling ist da noch.
Von Kiel.
David Otto ist Mittelstürmer. Ruven Hennings ist auch Mittelstürmer, tatsächlich.
Also der nächste Podcast, das ist abgemacht, findet in Kiel statt, auf meinem Boot. Fahren wir diese Saison noch auswärts?
Ja, steht da schon fest, oder?
Ich hätte Bock auf Schalke.
Schalke?
Schalke,
was Schalke war ich mal. Ich habe sogar noch so eine knappen Karte.
Du warst Fans auf Schalke, als hier der komische Fernsehtyp da mit einem Wok irgendwie die Dingsbums-WM gemacht hat.
Ich weiß, als Schalke noch zur Pro Bundesliga.
Pro 7. Nee, da haben wir Bundesliga gespielt, 2010.
Die Fans waren richtig anstrengend.
Das war, da war München ja sogar geil gegen. Also,
München hat die Schickeria.
In München war ich
sind alle entspannt.
In der Rannloge, aber nur in der zweiten Liga. In der ersten Liga musste ich mir Karten kaufen, da gab es nichts mit.
Also Bayern, wenn ich jetzt entspannt. 1860, schwierig. Aber ein Arbeitskollege von mir ist bei Löwen gegen Rechts. Also es gibt antifaschistische Organisationen bei 1860.
1860 hat sein Nazi-Problem gelöst, beinahe, würde ich sagen. Die haben nämlich erkannt, dass sie in der Kurve ein Problem haben. Schöne Grüße nach Rostock und haben das gelöst, soweit ich das mitbekommen habe. Die sind jetzt nicht sozusagen Vorzeige antifaschisten geworden, aber sie haben zumindest die ganz krassen Kader aus der Kurve gekriegt.
Muss ich mal Andreas fragen.
Und ich bin zu 1860 gefahren und habe zwei Dinge sind mir da positiv aufgefallen. Das eine ist, zurückbleiben bitte, U3 nach Fröttmanningen. Und da bist du urplötzlich in so einer U-Bahn mit lauter Bayern und da kriegen die mit, dass du aus Altona kommst und irgendwann singt einer U-A-Altona und da dachte ich, krass.
Die Münchner U-Bahn ist die einzige weltweit, wo du gleichzeitig Leute mit einem Surfboard und mit Skiern. Wie stimmt. Heißt das? Snowboard. Snowboard und Surfboard gleichzeitig in der U-Bahn.
Weil die einen zum Eisbach fahren und die anderen zum...
In die Berge.
Ja, in die Berge. Und die einen fahren mit der U, ich weiß nicht genau, nach Fröttmanningen. Zurückbleiben bitte.
Zu welchem Auswärtsspiel möchtest du denn?
Wir haben hier mehrere Türen angebaut. Sie möchtest können alles benutzen.
Möchtest du zu Elversberg fahren oder möchtest du nach Osnabrück oder nach Wien?
Oh, Osnabrück war ich noch nie. An der
Bremer Brücke
war ich noch nie. Würde ich gerne mal.
Das wären jetzt die Auswärtsfahrten neu.
Kiel sowieso, Kiel alt. Kiel alt, Kiel neu. Wann spielen wir in Kiel?
Ich bin ja am Sonntag zurückgefahren aus Kiel mit dem Zug und da hat Kiel gerade gespielt und dann hat einer hinter mir gesessen. Oh, Kiel. Was? Kiel noch immer nachspielt? Geil. Zeig mal Tabelle. Ja, guck mal, hier sind wir. Scheiß, St. Pauli ist wieder vor uns.
In München kenne ich nur die S-Bahn-Station Deisenhofen. Mein Bruder hat sogar eine Facebook-Gruppe, die heißt Stuck in Deisenhofen. Weil wenn du Richtung Otterfing fahren willst, er wohnt halt kurz vor Sauerlach, S3 Richtung Süden.
Hagen 02, sag ich nur. Oder wie hieß denn die? Ja, genau. Hagen 02, Achtung. Und dann
bleibst halt immer in Deisenhofen, bleibst immer hängen. Das ist echt erbärmlich.
Deisenhofen. Das ist was Besonderes in Deisenhofen, aber da fahren wir nicht auswärts jetzt.
Du hattest aber vorgeschlagen, Greuther Fürth, aus persönlichen Gründen.
Das ist aber schon am 18.
Ja, das wird nichts, aber das war ganz zeitnah. Das
19.
ist das übernächste 19, Spiel oder sowas.
19.8. Ist das.
Ja. Da ich wollte ja mal Regensburg, aber klappt nicht mehr.
Vielleicht nächstes Jahr.
Ja.
Augsburg haben wir auch nicht.
Wir steigen ab.
Sonst... Außer wirklich schön. Elversberg hattest du ins Gespräch gebracht.
Ja, Elversberg ist bestimmt geil.
Da gibt es auch Nudelsuppe.
Meinst du?
Weiß ich nicht.
Statt Nudeltopf. Nudelsuppe statt Nudeltopf.
Ich glaube übrigens, Elversberg wird uns sehr lange erhalten bleiben in der zweiten Liga.
Die, ja. Die bleiben da. Geile Mannschaft.
DIY im Fußballsinne, ne? Die machen alles selber.
Wir überlegen jetzt mal, wo wir tatsächlich auswärts, wenn wir mal fahren, wo wir mal fahren sozusagen.
Mit den Mädels. Zweite Runde DFB-Pokal müssen wir bestimmt irgendwie auswärts.
Erste Runde des Altona 93. Wann ist das?
Haben wir den freilos?
Am 12. oder so?
Ja, da bin ich leider nicht da. Ich leider
die Spiele gegen Magdeburg.
Ja, das ist Magdeburg.
Erster FFC Altona, Magdeburg. Ja, genau. Magdeburg.
Du hattest doch gefragt, warum spielen die bei Altona 93? Keine Ahnung. Hab ich
freilos wäre schön, aber Freilos haben wir im Hamburger Pokal.
Ah, so war das, weil ich hab's
für die erste
geschnappt. Ja, stimmt.
Habt ihr eine Ahnung, warum die nicht am Millerntor spielen?
Es wäre so geil, ne?
Ja.
Aber vielleicht die Sorge, dass es nicht ausverkauft ist und dann ist scheiße.
Oder dass einfach der Rasen zu empfindlich ist für die Schwergewichte aus Magdeburg. Ja,
weil Andreas Bornemann ist ja auch für den Rasen zuständig. Weißt du?
Der ist
weißt
ja der Rasen, genau. Der ist ja mit der Nagelschere an der Mittellinie zugange.
Und tatsächlich ist das mit dem Rasen ja, ey, so ein Rasen kostet 100.000 Euro. Das wäre doch mal
Erik,
ein Invest in die...
Jetzt lass dir mal was vom Podcast-Profi sagen. Hier ist Ende.
Hier ist Ende, sagt er. Jetzt kannst du nur... Jetzt ist Bonus-Time.
Mach aus.
Zieh den Stecker.
Tschüss.
Tschüss.
Hat Spaß gemacht.
Das ganze Stadion. Ja,
das wird nicht mehr besser.